Podcast Freiburg.
Dann hallo und herzlich willkommen zur 267. Episode des Podcast Freiburg. Und wir melden uns ein bisschen verspätet, aber nach einem ergebnistechnisch erfolgreichen Wochenende, ob das Spiel dann auch so viel gehalten hat, wie versprochen, naja. Aber damit ich das hier nicht ganz alleine bespreche, habe ich mir sehr, sehr gute Hilfe mitgeholt. Und ihr habt ihn vielleicht diese Woche schon gehört, wenn ihr die aktuelle Bundesliga-Folge von Rocket Beans geschaut habt. Aber ich habe Nick Steiger dabei. Hallo, Nick.
Hallöchen, Julian.
Genau, du hattest schon die Ehre, bei der Bundesliga mal endlich über den SC sprechen zu können. Hast jetzt aber, wir hatten es gerade schon davon, nicht das ereignisreichste oder tollste Spiel der Welt vom SC bekommen. Hat dich das ein bisschen geärgert?
Ja, ist ein bisschen schade. Also ich würde gerne einfach mal, ich habe das ja auch, ich war ja auch im Rasenfunk schon jetzt ein paar Mal da und dann sind auch immer schreckliche Spiele davor. Also auch von der Eintracht mal ganz davon abgesehen, das ist auch nicht nur ein SC-Ding. Ich würde gerne einfach mal in so eine Sendung kommen, ein schönes 3:0 vorher gesehen haben und einfach davon schwärmen können, wie toll es gerade ist. Stattdessen kommt man dann immer in Situationen, in denen man erklären, rechtfertigen und irgendwie Dinge schönreden oder nicht unbedingt schönreden, aber die positiven Aspekte hervorheben muss. Ist ein bisschen frustrierend, aber ja, wir sind hier ja nicht zum Spaß, ne?
Nein, hier geht es um die ernsteste Sache der Welt. Und wenn du gerade den Rasenfunk schon erwähnt hast, diese Woche haben wir wirklich hier vollen Spotcast Auftritt überall, nämlich Mischa war auch noch beim Rasenfunk. Das heißt, Bundesliga gibt's trotzdem einen langen Part zum SC mit Nick. Sowieso könnt ihr natürlich die ganze Sendung schauen, aber auch der SC-Part dann da und im Rasenfunk dann eben mit Mischa sowieso auch nochmal SC-Expertise. Ich glaube, wenn man jetzt, weil das schon ein bisschen schon zum Spiel und der Bundesliga passt, wenn man sagt, naja, man hätte gerne mal so ein tolles Spiel, wo man schwärmen kann, das von den Europa-Anwärtern wünschen sich das ja einige und eigentlich kann das kein Verein so richtig liefern. Von daher ist das vielleicht auch einfach der Zustand der Bundesliga, dass niemand zufrieden ist. Ne?
Es tut weh, dass man jetzt sagen muss, am ehesten kann Augsburg das momentan sagen. Ja. Das ist schon ist ein bisschen bitter. Ja, aber SC ist ja jetzt trotzdem punktgleich mit Augsburg und da auf Schritt, um sich für Europa eventuell zu qualifizieren wieder.
Genau, bevor mich Leute wieder in die Pfanne hauen. Natürlich, sportlich steht man sehr, sehr gut da und hat eben auch in Darmstadt jetzt mit einem Arbeits-0:1 Auswärtssieg sich weiter an den Europaplätzen dran gehalten, 3 Punkte näher an die Eintracht gekommen. Grüße, Nick. Und genau, deswegen sprechen wir heute ausführlich über Darmstadt. Ich glaube trotzdem, dass wir ein bisschen was anderes machen müssen als nur Highlight-Exegese, weil so viel Highlights waren dann gar nicht. Bevor wir zum Spiel kommen, so große SC-Themen dachte ich erst, gäbe es nicht, aber nun hat der SC offiziell gemacht, was eigentlich schon alle wussten, nämlich von Bochum wird ein neuer Spieler verpflichtet. Wir hatten es, glaube ich, auch schon gesagt, aber Patrick Osterhage ist zur neuen Saison beim SC Freiburg Mittelfeldspieler von Bochum für, wenn ich jetzt richtig habe, eine 6 Millionen Ausstiegsklausel oder 5 Millionen Ausstiegsklausel.
Unterscheiden sich die Berichte so ein bisschen, so zwischen 4,5 und 6 habe ich, glaube ich, alles gelesen. Also ich gehe davon aus, es sind so 5 bis 5,5 am Ende geworden.
Wir werden dazu, wie üblich, nochmal ausführliche Transferfolgen machen und so. Da haben wir ja auch noch Zeit. Aber was man auf jeden Fall schon mal sagen kann, der SC ist dieses Jahr früh dran und hat offensichtlich keine Lust auf eine Wiederholung des letzten Transfersommers. Kann man das so zusammenfassen?
Ja, vor allem scheint man sich so ein bisschen in diese 5 Millionen Ausstiegsklausel-Spieler zu haben, die ja bei alle so ein bisschen mehr wert sind eigentlich. Also Osterhage im freien Verkauf wahrscheinlich eher so 8 bis 9 eingebracht, Dingchi dasselbe. Also man schaut da aktuell nach guten Preis-Leistungsspielern, die halt nicht diese Spitzenverstärkung sind unbedingt, die man ja letzten Sommer gesucht hatte. Da hatte man ja klar gesagt, wir sind mit dem Kader zufrieden, wir wollen uns aber in die Spitze nochmal verstärken. Jetzt sagt man halt, okay, wir sind eigentlich mit der Spitze zufrieden, wir wollen uns in die Breite ein bisschen verstärken und wollen halt auch, und das, also da bin ich mir relativ sicher, einfach für Julian Schuster den Kader wirklich früh zusammen haben, dass er von Beginn an arbeiten kann und wir es nicht haben wie letztes Jahr, dass man ewig lang auf Verstärkungen wartet, dann ist der eine noch verletzt, dann verletzt sich noch jemand und dann kommt dann irgendwie spät am Deadline-Day noch ein Maxi Philipp ausgeliehen. Das ist halt alles ungeil für einen neuen Trainer, der sich ja sowieso erst reinfinden muss. wenn du die Verpflichtungen jetzt alle fix machst, dann sind es auch höchstwahrscheinlich Spieler, die nicht zur Nationalmannschaft fahren. Also ein Eren Dingci könnte vielleicht für die Türkei spielen, muss man mal schauen. Da hat er sich, glaube ich, noch nicht entschieden, für wen er spielen will. Wenn er sich für die Türkei entscheidet, könnte er da mit dabei sein, glaube ich. Die Türkei ist bei der EM dabei, ne? Ja. Bei Osterhage ist das kein Problem. Entsprechend bekommt man die auch wirklich pünktlich zum Vorbereitungsstart dann zurück und kann mit denen arbeiten. Und das ist halt sehr, sehr wichtig.
Genau, wir mal schauen, ob der SC dann tatsächlich bis Saisonende noch irgendwas festmacht oder direkt nach Saisonende, wenn auch klar ist, wie jetzt andere Teams gespielt haben und so. Bei Osterhage, die Bochumer waren irgendwie ziemlich ungehalten, die Fans, verstehe ich dann natürlich auch. Auch wegen des Zeitpunkts und sowas, mitten jetzt im Wiederabstiegskampf. Ich denke halt immer, es gibt nicht so einen richtig tollen Zeitpunkt, das bekannt zu geben, weil gleichzeitig willst du ja auch nicht, dass es jetzt irgendwie jede Woche gefragt wird oder so. Ich verstehe aber auch, dass man nicht glücklich ist, wenn man mit einem Abstiegskampf ist und der eigene Spieler hält das neue Trikot irgendwo schon in die Kamera. Weiß nicht genau, wie man das immer toll löst oder so.
Ja, ich glaube, das ist auch ein bisschen unglücklich gelaufen. Also durch die Ausstiegsklausel hat Bochum ja quasi wenig Macht so. Aber so wie man es gehört hat, und da kann ich jetzt nur erklären, wie ich es gehört habe, das muss nicht unbedingt stimmen, war das eigentlich schon für letzte Woche angedacht. Und dann war aber halt, was ja gepasst hätte, weil, also ich sag mal, mit einem Sieg gegen Köln wäre Bochum ja zumindest von den direkten Abstiegsplätzen quasi durch. Ne? Und danach dann sowas zu verkündigen, wäre okay. Dann hat man aber halt verloren, sehr, sehr unglücklich auch verloren. Und dann kam die Trainerentlassung und dann wurde es, so würde ich es mir vorstellen, wahrscheinlich eine Woche aufgeschoben und dann hat gesagt, okay, machen wir es ja diese Woche. Aber ich sag mal, der SC kann da dann auch so ein bisschen Rücksicht kann man da halt bestimmt nehmen und das scheint man ja auch getan zu haben. Aber man muss halt trotzdem auch an den eigenen Verein denken. Außerdem ist es ja jetzt nicht so, als wäre das ein super Geheimnis gewesen. Also es war ja schon länger draußen. Auch diese Ausstiegsklausel war mittlerweile draußen. Also eigentlich waren alle Details schon da. Es fehlte nur noch das offizielle Go.
Genau, und das haben wir jetzt. Bin auch mal sehr gespannt, über was wir noch reden können, dann eben in den nächsten Monaten. Aber dann, wie gesagt, alles ausführlich mal nach der Saison, wenn auch jetzt dieser harte Endspurt und das dann die Verabschiedung von Christian Streich und so weiter durch ist. Dann hat sowohl der SC als auch wir wieder ein bisschen mehr Kapazitäten, wie man so schön sagt. Genau. Ansonsten würde ich relativ schnell zum Spiel selbst kommen. Ich habe den genau gegenteiligen Blick auf das Spiel gehabt wie du, Nick. Nämlich, ich habe es am vermutlich besten Ort gesehen, um das Spiel zu erleben und am schlechtesten, um das Spiel zu sehen, weil ich war im sehr vollen unteren Gästeblock in Darmstadt und habe gute Hälfte von dem Platz ordentlich gesehen. Hat aber sehr, sehr viel Spaß gemacht. Werd gleich nochmal zu kommen, aber denke, was die USC-Fans und die Fanszene da abgerissen haben, hat man auch gesehen. Das war mit gleich drei Choreos an dem Tag, die sie irgendwie dabei hatten, mitgemacht haben. Das hat auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß gemacht. Hat halt so gar nicht zu dem eher müden Kick gepasst, glaube ich. Dafür hast du dann immerhin tatsächlich sehen können, was auf dem Platz die ganze Zeit passiert ist. War teilweise vielleicht gar nicht so schlecht, das nicht gesehen zu haben, jetzt spöttisch gesagt.
Ja, ich sag mal, wenn im Stadion tatsächlich mehr vom Spiel zu sehen gewesen wäre, wäre die Stimmung wahrscheinlich nicht so gut gewesen. Also, ja, war sehr, sehr cool auch. Man hat auch am TV viel mitbekommen vom Support. Der Freiburger ist ja in Darmstadt sowieso sehr freundlich, dass du da auf der Gegengerade bist und halt im Blickfeld der Kameras auch einfach viel bist. Als Fanblock, und von daher kriegt man sowieso viel mit. Und dann auch wirklich schöne Choreos immer gemacht. Also da großen Respekt an die SC-Fanszene, wirklich toller Auftritt in Darmstadt.
Ja, ich war das letzte Mal auch da, als Darmstadt erste Liga gespielt hat, als man im Kampf um Europa da eine 0-3-Klatsche kassiert hat. Das war aber noch das alte Böllenfalltor ohne Dach auf jeden Fall drüber. Und ich weiß gar nicht, ob da die deren Szene schon unter die Tribüne gezogen war. Ich glaube gerade frisch. Aber war auf jeden Fall sehr anders dieses Mal. Sehr, sehr hübsches Stadion, finde ich, so vom Drumherum auch so Wäldchen anlaufen. Und dann halt so ein altes, klassisches Fußballstadion, wie man sie nicht mehr so viel hat. Da kann ich ja immer noch sehr viel Romantik rausziehen. Das hat mir auch Spaß gemacht, da zu sein. Einlasssituation war ein bisschen katastrophal. Haben eh erst 90 Minuten vorher aufgemacht und dann sind die Scanner wohl auch direkt abgeraucht. Dazu noch lange Choreokontrolle. Aber zumindest hatte ich zum ersten Mal seit, ich kann mich nicht erinnern, wann das hier passiert ist, dass mein Print-at-Home-Ticket abgerissen wurde wie so ein Hard-Ticket, wie so früher. Jemand meinte auch, sein Ordner hätte einfach seinen Daumen auf das Ticket gelegt und Piep gesagt. Das fand ich auch sehr hübsch. Also man hat sich da auch nicht ganz so ernst genommen, hat das dann irgendwie pragmatisch gelöst. Das fand ich gut, dass die Technik da abgeschmiert ist. Naja, passiert. Auch nochmal vielen Dank an diejenigen, die mir mein Ticket besorgt haben. Ich war da auf viele Mithilfe angewiesen und das hat geklappt. Daher nochmal vielen Dank auch Paul und Lindes. Die hatten, ich hatte dann, aber trotzdem waren wir dann wirklich erst so um, ich glaube, 45 oder 50 oder so im Block und dann war der wirklich schon knallvoll. Also das war sehr schwer, da irgendwas zu sehen, auch weil die so ein bisschen altes Dreisamstadion mäßig so ein an der Seite sieht man einfach nicht so viel, weil da die Trennschutz zum Rest des Stadions ist und dann kann man da so ein bisschen blöd durchschauen mit den ganzen Trennern und so. Hab's dann aber so gelöst, dass ich einfach letzte Reihe auf dem Gelände saß. Das hatte so ein bisschen was wie als Kinder auf der Nordtribüne. Das war ganz hübsch, weil man da auch immer in der letzten Reihe sitzen konnte. Ich glaube, irgendwann ging das gar nicht mehr. Aber genau, also die erwähnten Choreos, ich weiß, die erste Choreo war auf jeden Fall von der IWF. Die hatten da auch einen Flyer davor und so. Bisschen so lateinamerikanisch, auch mit einem schön gemalten Ding vorne dran und dann Luftballons und Banner und Fahnen und so. Das war sehr cool. Ich weiß nicht, ob die anderen irgendwie aufgeteilt waren, ob dann jede Gruppe was gemacht hat oder so, oder ob das dann alles zusammen war, aber zur Halbzeit dann eine sehr große, bunte Rauchshow mit so einem Freiburg macht abhängig Transpi, frohe Legalisierung für alle, die daran teilhaben, und dann zur, also, ich glaube, 5 Minuten vor Schluss ungefähr gab es noch so eine Konfetti-Fahnen-Choreo, wo auch nochmal sehr viel aufs Spielfeld geweht ist, mit so großen Bannern dazu, also es, optisch war das auf jeden Fall ein mega Auftritt, es war ein bisschen funny, dass es dann alles jetzt in Darmstadt war. Also da hat man sich auf jeden Fall offensichtlich was vorgenommen.
Und ich fand das sehr funny, weil dieses Konfetti lag dann halt wirklich die komplette Eckfahne voll. Und dann gab es kurz danach so eine kleine Aufregerszene, wo, ich weiß gar nicht, wer das war, ich glaube, Makengo potenziell gefoult hat oder so. Und der Kommentator meinte nur so, ich habe da jetzt kein Foul gesehen. Und mein Gedanke war nur, ich habe gar nichts gesehen. Also ich konnte Makengo nicht von diesem Untergrund unterscheiden.
Echt, also ich fand es ganz schön, dass Makengo da so getribbelt hat, dann hat sich da so eine Spur durchs Konfetti gezogen, wie bei so einer Schneespur. Das war ja auch ganz hübsch. Ich hatte aber natürlich auch den Albtraum, was jetzt passiert, wenn da jetzt einer ausrutscht und ob das dann so eine Papierkügelchen-Diskussion wird oder so, wie bei Hamburg-Bremen damals. Aber ist ja alles gut gegangen.
Ich hatte ehrlich gesagt eher den Albtraum, dass in diese Choreo rein das 1-1 fällt in der Nachspielzeit und da, das wäre richtig übel gewesen, ne? Wenn du dir so richtig Mühe gibst, machst du auch so zum Abschluss eine geile Choreo. Ja. Dann verkackst du das Spiel noch. Da hatte ich eher Angst drum. Ich habe mir um irgendwelche Verletzungen tatsächlich in dem Moment gar keine Gedanken gemacht.
Ja, es war mutig. Ja, ich dachte auch mehr an, wenn was passiert, wenn jetzt jemand ausrutscht und dann verlierst du deswegen den Ball, weißt du, und dann, dann, aber es war auf jeden Fall mutig, das einfach schon vorher zu feiern. Aber ansonsten kannst das Ding ja nicht mehr losgehen lassen, wenn du tatsächlich einen Ausgleich kassierst. Von daher, wenn du auf jeden Fall die Choreo machen willst, musst du es schon machen, bevor es so eng wird. Genau, aber vielleicht den üblichen Spendenhinweis dann in der Stelle so rum ergänzt, dass, wie immer beim nächsten Heimspiel alle Gruppen der Fanszene an den insgesamt 4 Infoständen stehen, also der IWF, der Kyrillos, der Synthesia und der Supporters Crew als Übergeordnetem, und können da auch wieder über Stickerverkauf und Spendenbox unterstützt werden in Sachen Choreokasse. Vermutlich, oder mal gucken, was noch im letzten Heimspiel geplant ist. Genau. Und ansonsten natürlich auch, dürft ihr gerne den Spotcast Freiburg unterstützen über die gewohnten Kanäle und in den Shownotes. Genau, und damit ist das drumherum, war, wie gesagt, das der spaßige Part. Das Spiel war dann weniger aufregend. Kommen wir aber trotzdem erstmal zu Darmstadt selbst, die ja als Aufsteiger von Anfang an, also es war klar, dass es schwer wird, aber man kann schon sagen, die jetzt chancenlos absteigen. Und dementsprechend, die Favoritenrolle war schon sehr klar. Was ich jetzt so von den Sachen bei Darmstadt ein bisschen dann enttäuschend fand, war, dass es halt in den letzten also es gab jetzt nicht so, wie man es zum Beispiel eben vor ein paar Jahren, als sie auch abgestiegen sind, hatte so einen Moment, wo man dachte, okay, wenigstens haben sie sich jetzt so ein bisschen gefunden und das reicht halt einfach nicht, aber es ist klar, dass es da funktionieren jetzt ein paar Sachen und so. Irgendwie Streich hat sie sehr gelobt. Man hat auch gesehen, die haben das Spiel, fand ich, sehr gut gemacht für den Außenseiter-Sachen, aber hat einfach so viele Sachen waren technisch, entscheidungsmäßig immer wieder so falsch, dass es dann schon ein sehr deutlicher Qualitätsunterschied war, obwohl Freiburg so schlecht gespielt hat. Ist das halbwegs fair, wie ich Darmstadt zusammenfasse, oder gibt es da noch positive Sachen, die man auf jeden Fall hervorheben muss?
Ich würde eher mehr negative Sachen hervorheben. Also man kann erwähnen, Darmstadt ist jetzt die Mannschaft mit den drittmeisten sieglosen Spielen in Folge hinter Blau-Weiß-Lohne. Nee, nicht. Doch, Blau-Weiß-Lohne, glaube ich, war es. Und,
Tasmania im Zweifel.
Tasmania immer. Natürlich, genau. Und Schalke. Schalke hat es ja fast geknackt vor ein paar Jahren. Ja. Ich weiß gerade nicht, wie ich auf Lohne... Doch Blau-Weiß wurde abgelöst jetzt auf diesem dritten Platz, glaube ich. darunter aber Darmstadt, also Thorsten Lieberknecht, der einzige Trainer, der nicht entlassen wurde. Hm. Also Lieberknecht ist der Trainer in der Bundesliga mit den meisten sieglosen Spielen in Folge. Weil bei Schalke und Tasmania wurde der Trainer zwischendurch gekickt und dann ist dadurch diese Trainerserie nicht zustande gekommen. Ich denke, das spricht auch sowohl positiv als auch negativ für Darmstadt, also was die Qualität angeht, aber halt auch, dass sie an Lieberknecht festhalten. Kann man jetzt sehen, wie man will. Wer meine Einschätzung dazu wissen will, gerne Bundesliga gucken.
Ja.
Bin kein großer Fan davon, wie es bei Darmstadt aktuell läuft, weil die Entwicklung einfach nicht da ist. Ich würde mir halt wünschen, also spätestens seit Köln bist du halt safe abgestiegen. Also das Spiel hättest du gewinnen müssen. Das hast du jetzt nicht und dann musst du eigentlich seitdem, müsstest du an der kommenden Saison arbeiten. Stattdessen wird es immer chaotischer. Also wenn man schon mal auf die Aufstellung guckt, was Darmstadt da hingelegt hat. Letzte Woche hatten sie in der zweiten Halbzeit die Situation, dass sie eine Viererkette gespielt haben, wobei da auch schon zwei, also mit Fabian Holland hat der, glaube ich, Innenverteidiger gespielt, der ja eigentlich so ein Sechser oder Linksverteidiger ist. Und dann hat davor Julian Just war, der gelernter Zehner ist, die Solo-Sechs gespielt und dann davor noch fünf Angreifer. Und diese Woche war es jetzt das genaue Gegenteil. Du hast mit acht Defensiven eigentlich gespielt und davor zwei Mittelstürmer. Also auf der 10 Tobias Kempe, der ja eigentlich gelernter Sechser, Achter ist. Und dahinter eigentlich nur Spieler, die schon Viererkette oder Fünfer Abwehrkette gespielt haben. Also Fabian Holland und Jasula im zentralen Mittelfeld, die haben beide schon Dreierkette defensiv gespielt. Karic Bader auf den Flügeln und dann eine Dreierkette so richtig dahinter mit Riedel, Klara und Maglica. Also wirklich komplette Defensive. Ich habe vor dem Spiel aus Jux so ein bisschen zu Patrick gesagt, das ist eigentlich ein Spiel, das musst du mindestens 3-0 gewinnen. Und dann habe ich die Aufstellung gesehen und dachte mir nur so, ja, ich glaube, ich bin über ein 1-0 froh. Und nach dem Spiel habe ich Patrick nur gesagt, ja, ich bin's nicht.
Ja, also ich denke, dass, also ja, sie haben jetzt halt auch nicht so mega viele Spieler, wo ich auf jeden Fall sagen würde, guck mal hier, also es gibt ja gar nicht so viele junge Spieler, die auf jeden Fall nächstes Jahr dann einen Riesenschritt machen sollten. Ich denke so Clemens Riedel, zweite Liga oder sowas, ist bestimmt dann eine sehr ordentliche Position zum Beispiel. Jetzt Wilhelmsson, weiß ich nicht, denke ich, weiß gar nicht, ob der dann bleibt oder nicht. Aber
das weiß ich auch nicht. Also für mich halt ein Spieler, der für mich klar aufs Feld gehört, wenn ich mich entwickeln will, ist ein Fabio Torsiello, der sehr spät eingewechselt wurde nur. Also den würde ich auf jeden Fall spielen wollen. Und ansonsten würde ich halt irgendwie versuchen, meine Abwehr zu irgendwas halt. Also die bleiben wahrscheinlich alle, es sei denn, sie werden verkauft. Das weiß man natürlich nicht. Gerade in Clara könnte ich mir vorstellen, dass da vielleicht jemand Interesse dran hat. Aber dass man auch einfach systemtechnisch was entwickeln will, was irgendwie Sinn ergibt.
Und jetzt kann man aber natürlich sagen, gut, das war jetzt sehr kritisch. Dafür muss man aber sagen, Darmstadt war zumindest dem Punkt auf jeden Fall deutlich näher, als sie es hätten sein sollen nach der Beschreibung gegen den Tabellen 8. der Bundesliga. Was hat denn dann der SC, also ich mache es mal ganz kurz zusammen, man hat auf jeden Fall eine ziemlich defensive Variante gewählt in vielen Optionen, aber natürlich auch ohne Ginter und Lienhardt weiterhin dann in der Abwehr halbwegs eingeschränkt, hat man mit Gulde, Keitel und Kübler und Günther Defensivoption gehabt, hatte Doan als Schienenspieler und Scholloi, Grifo, Gregoritsch vorne mit Höfler, Eggestein, klassisches Zentrum. Man hat ja aber gar nicht durchgehend jetzt irgendwie so ein 5-3-2 oder sowas gespielt. Wie hat sich denn der SC da angestellt?
Ja, es war halt wie die letzten Wochen auch. Man hat immer mit Ball dann nach rechts verschoben, dass Kübler quasi Rechtsverteidiger war und Doan als Rechtsaußen gespielt hat. Also das ist ja schon länger beim SC der Fall. Es war diesmal auch wieder so. Dadurch, dass man halt auch eigentlich hätte viel Ballbesitz haben sollen, dachte ich auch eigentlich, dass das dann klar das Dominante wird, was wir sehen. Effektiv hatte man weniger Ballbesitz, nur 47%. Aber man hat es schon klar gesehen. Also in den Ballbesitzsituationen war es schon immer dann klar die Viererkette. Was ein bisschen überraschend für mich war tatsächlich, ist, dass Merlin Rühl nicht gespielt hat. Also klar, Grifo hatte sich nach dem Leipzig-Spiel einfach die Startelf verdient. Und wenn Scholloi fit ist, muss er halt eigentlich auch zurückkommen. Ist dann halt schwer. Also Röhl ist halt gerade in dieser Situation, in dem er eigentlich Startelf spielen sollte. Aber wenn alle fit sind, er es eigentlich gerade nicht ist. Und das ist ein bisschen schwierig. Aber kam dann ja schon relativ schnell dann rein. Zum Spiel, man hat halt gesehen, Freiburg hat massive Probleme im Aufbau gehabt. Allein dadurch, dass Darmstadt, die haben ja nicht mal hochgepresst. Also eigentlich haben sie standen relativ hoch, deutlich höher, als ich erwartet hätte mit der gesamten Mannschaft. Aber haben dann nicht hochgepresst, sondern haben dann trotzdem kompakt gestanden, haben gewartet, dass Freiburg irgendwie sich öffnet und haben eigentlich nur mit den zwei Stürmern vorne so ein bisschen reingehauen. Aber dann halt mit einem Holland, das war hauptsächlich, glaube ich, der Spieler, den man immer wieder versucht hat, in Pressing-Zweikampfsituationen zu bekommen. Immer wieder nachgeschoben und das hat auch, werden wir ja gleich drauf kommen, einige Male sehr gut funktioniert. Ja, ansonsten in Freiburg halt einen sehr, sehr guten Doan gehabt auf der rechten Seite, der wirklich Tolles angestellt hat, auch abseits des Tores, das er dann geschossen hat, mit der beste Spieler, klar, im Spiel, glaube ich, also um das schon mal ein bisschen vorwegzunehmen. Aber ja, sonst haben sich, also Höfler hat mir noch ganz gut gefallen, sonst haben sich wenige Spieler so richtig herausgespielt. Und das hat man halt dann auch gesehen. Man hat sich sehr schwer getan, man kam nicht raus. Wenn man mal rauskam, viele Ballverluste im Zentrum, also viele unnötige Ballverluste auch im Offensivspiel. Und dadurch ist beim SC einfach nie so richtig Spielfluss reingekommen. Und dann hast du einfach relativ früh, wirklich schon die ersten Minuten, hast du einfach gesehen, beide Teams, also man muss dazu ja sagen, in 2024 sind Freiburg und Darmstadt die zwei Teams mit den meisten Gegentoren der Bundesliga. Uff. Beide Teams klar darauf ausgelegt, nicht noch mehr Gegentore zu sammeln. Und das hat man dann halt schon sehr, sehr deutlich gesehen auf beiden Seiten. Könnte man jetzt drüber diskutieren, bei Bundesliga hatte mich Tobi Escher gefragt, wie aktuell Freiburgs Philosophie ist, ob man eher auf Europa geht, pragmatisch geht oder ob man versucht, irgendwie auch mehr Strukturen zu übergeben und so. Es ist ein bisschen schwer herauszufinden, weil halt die Innenverteidiger momentan beide fehlen und daher man nicht so richtig sagen kann, wo es hingeht. Ich glaube, aktuell ist es so ein Mischding. Man versucht, die Strukturen offensiv beizubehalten und dabei aber defensiv eine Lösung zu finden, in der man irgendwie sowohl eine gewisse Kompaktheit kriegt, als auch die Aufbaustrukturen von Ginter und Lienhardt zumindest, wie erklärt man das, so ein bisschen nachbaut quasi. Also man versucht mit einem Keitel einen Spieler zu bringen, der so ein bisschen mehr kann, eher einen dritten Spieler dazu zu nehmen, um die Ballsicherheit hinten zu vorzuspielen quasi, die man mit Ginter und Lienhardt auch mit zwei Spielern hätte.
Patrick hatte auch noch mir nochmal geschrieben, dass er glaubt, die Idee war schon, sehr viel übers Zentrum aufzulösen, dadurch eben, dass Scholler kommt immer wieder super tief, Grifo ist ja eh jetzt bekannt dafür, viel klassisch einzurücken und so, und dass man dann halt mit Doan und Günni irgendwie so diese breiten Optionen hat, aber selbst wenn man dann mal irgendwie so ein 4 gegen 3 hatte, also wie du auch gesagt hast, die Innenverteidiger schieben ja, oder die Stürmer greifen ja quasi nicht super, super aktiv an oder sowas, aber selbst wenn man die umspielt hat, dann ist daraus eigentlich nie irgendeine Situation mit Dynamik entstanden. Super oft war das so ein Pass, also was mir im Stadion auch wahnsinnig oft aufgefallen ist, dass man eigentlich eine ganz okaye Situation hatte und dann ist man irgendwie grundlos diesen Pass auf den Außenspieler, der in dem Fall dann gar nicht Günni oder sowas war, sondern dann oft eben Gulde, zum Beispiel, weil Höfler lässt sich fallen, man macht das breit und dann hat man mit Keitel Höfler da zwei Leute zum Aufbau und spielt raus. Und das ist genau, was Darmstadt wollte. Dann haben die einfach draufgeschoben, wirklich wie so eine, ich weiß gar nicht, ob Pressing-Falle das richtige Wort ist, weil, also für eine Falle müsste es irgendwie überraschend sein, sondern die standen halt da und haben drauf gewartet. Und eine Sekunde später waren die sofort da. Also das war irgendwie frustrierend zu sehen, fand nicht, dass Darmstadts Plan jetzt irgendwie in irgendeiner Weise überraschend war. Die haben das ja wirklich Mann gegen Mann teilweise durchverteidigt. Und gerade da wären ja irgendwie eine schnelle Kombination, ein Doppelpass oder sowas, das, was man erwartet hätte und was vielleicht dann auch einfach technisch nicht drin war teilweise, aber es ist ja, also in vielen Situationen, wir haben es uns teilweise auch schon irgendwie auf so Bildern nochmal angeschaut, wurde der Pass auch einfach nicht gespielt oder halt schlecht gespielt und dann muss man es vielleicht auch gar nicht mehr so irgendwie von falscher Whiteboard-Entscheidung quasi vorher erklären, sondern dass da auch einfach schlecht gelöst wurden vom SC.
Und halt auch von Spielern, die man normalerweise besser erwartet. Also es war nicht die Abwehrkette, die diese krassen Probleme hatte. Also klar, ein Ginter und Lina bringen dir vielleicht nochmal andere Pässe, die du dann nach vorne spielen kannst. Die finden Gregoritsch vielleicht nochmal besser oder so, ne? Mit einem langen Ball oder schicken mal einen Scholler in die Tiefe, einen Doan rechts in die Tiefe oder so. Was jetzt Kübler und Gulde und auch in einem gewissen Maß Keitel, der da vielleicht noch die beste Passing Range hat, eher nicht machen. Sondern es war dann tatsächlich eher so die Kandidaten davor, die nicht ganz so funktioniert haben. Also auch ein Kübler über rechts so ein bisschen, aber auch ein Eggestein, ein Grifo, Scholler auch nicht so gut dabei gewesen, die da halt wirklich viele Probleme hatten eher.
Ja, also bevor wir jetzt ins Spiel springen, ich glaube, es ist fair zu sagen, dass wenn man über die Probleme im Zentrum spricht, also Höfler hat jetzt auch nicht gerade einen Sahnetag, aber es war sicherlich eins der schwächsten Eggestein-Spiele der Saison, wenn nicht beim SC quasi, also da hat wirklich sehr, sehr wenig mal funktioniert und das hat man dann schon sofort gemerkt, dass dann ein großer Teil des Spiels einfach komplett weggebrochen ist. Vermutlich halt auch gerade, wenn du das darauf ausrichtest und dann funktioniert es nicht, ne? Also das waren, neben üblen Fehlern waren da auch einfach immer wieder Verschleppungen, wo sie falsch waren oder halt Pässe, die dann in die Drücksituation geführt haben oder den freien Mann dann wirklich erst dann gesehen und bespielt, als er nicht mehr frei war und so. Das war zumindest von außen sehr frustrierend. Aber wenn wir dann ins Spiel springen, um das dann an den, Anführungszeichen, Highlights direkt festzumachen, die ersten Minuten haben auf jeden Fall Darmstadt gehört. Also das war sofort ein Auftakt, der mir nicht gefallen hat. Also direkt nach paar Sekunden war schon, dass Darmstadt zum ersten Mal links durchkam und da reingeflankt hat. Bisschen unangenehmer Ball vielleicht auch für Atubolu, genau, einen langen Pfosten und Gulde klärt dann gerade noch so. Und kurz danach gibt es eine Flanke, die Wilhelmsson mit einem Fallrückzieher, glaube ich, versucht hat zu lösen. Das war wild, hat auch nicht geklappt, aber war insgesamt trotzdem deutlich aktiveres Darmstadt und deutlich passivere Freiburger, als ich das so erwartet hätte. Und es war schon ziemlich klar, dass Darmstadt zumindest nicht vorhat, irgendwie ein reines am Tor einigeln oder so zu spielen.
Ja, also kann ich eigentlich nur zustimmen. Also Darmstadt hat schon auch dem SC ordentlich Druck gemacht, da zu Beginn.
Ich glaube, Scholler direkt auch so eine blöde gelbe Karte bekommen, ne? Also ich weiß gar nicht, ich konnte es nicht genau sehen.
Ich erinnere mich gerade nicht mehr, warum. Ich erinnere mich nur, dass ich mich auch super geärgert habe, dass das irgendwie...
Hoher Fuß auf jeden Fall.
Stimmt.
Im Stadion dachte ich, er kann ihn gar nicht am Kopf getroffen haben. Kicker schreibt jetzt auch unglücklich an der Schulter. Vielleicht auch ein bisschen dann auf Zuruf und also auf jeden Fall das Gesicht gehalten und so, aber das ist ja jetzt nichts ja. Neues bei Fußballern.
Das Ding war, ich erinnere mich jetzt wieder, das Ding ist, es ist ein bisschen doof, da hoch um den Fuß zum Ball zu gehen, aber er geht halt er tritt auch nicht auf den Gegner zu, sondern er geht mit dem Fuß hoch zum Ball und der Gegner läuft ihm von hinten im Kopfballversuch ins Bein rein. Und da rege ich mich immer wieder auf, weil erstens, das hohe Bein ist ja deshalb gefährlich, wenn es gegenläufige Bewegungen gibt oder wenn halt die Stollen irgendwie beteiligt sind. Und wenn der Gegner halt ins Bein reinläuft, ist da ja wenig irgendwie, was da passieren kann eigentlich. Und ich habe ja keine Augen im Hinterkopf. Also klar, man muss auch immer so ein bisschen, wenn du das Bein hochnimmst, musst du irgendwie dir bewusst sein, wer in deiner Umgebung ist oder nicht. Aber er geht halt einfach mit dem Fuß zum Ball und der Gegner kommt ja auch deutlich später. Also Scholler ist ja auch zuerst da, schlichtweg. Oh, also ich glaube, regeltechnisch kann man da auf jeden Fall gelb geben, aber ich finde es sehr hart. Und es ist auch nicht ganz so clever von Scholler. Also so in alle Richtungen so ein bisschen eine dumme frühe Gelbe.
Aber Thema Fuß zum Ball kann man ja vielleicht gleich mal kurz danach nehmen, weil Doan, den wir jetzt auch schon zum ersten Mal gelobt haben, dribbelt da richtig toll am Strafraum, lässt den Ball auch nicht mehr los, kommt irgendwie, wühlt sich da durch drei Darmstädter durch und hätte dann tatsächlich fast den freien Abschluss aus so 8 Metern oder sowas. Und im Schuss kommt dann, ich glaube, Holland vor ihn und wird dann am Fuß getroffen und dann gibt es Stürmerfoul. Wir wollten alle 11 Meter. Ich habe nur eine Szene gesehen, wo ich auch immer noch finde, dass man drumindest drüber reden kann. Aber ich glaube, jetzt passt das schon so. Aber es ist auf jeden Fall so ein bisschen diese Diskussion, wenn man schon schießt und ich stelle mein Bein davor, werde ich dann wirklich getroffen oder gehe ich nicht voll in die Schussbewegung? Wie hast du die Szene gesehen?
Also ich bin da tatsächlich klar der Meinung, dass sowas 11 Meter ist, weil es ist ein Beinstellen effektiv in die Schussbewegung. Irgendjemand hat jetzt geschrieben, ich habe die Szene nicht mehr Real Life geguckt tatsächlich, das fehlt mir noch. Irgendjemand hatte geschrieben, ja, der Fuß steht da schon vor, bevor Doan zum Schuss ansetzt. Dann würde ich sagen, okay, weil dann schiebt er den Körper dazwischen. Aber das Bein in die Schussbewegung zu stellen, ist eigentlich für mich ein Beinstellen und damit ein Foulspiel und dann halt auch 11 Meter. Klar kann man argumentieren, dass er halt dagegen tritt, aber er geht ja zum Ball und der andere geht eben nicht zum Ball, sondern der andere schiebt nur den Körper in die Schussbewegung. Also ich müsste jetzt nochmal sehen, um quasi zu entscheiden, war das Bein zuerst oder die Schussbewegung zuerst, aber wenn die Schussbewegung schon lief, dann ist sowas für mich ein Foulspiel und wäre dann 11 Meter und ich war mir auch im Live-Spiel relativ sicher, dass es 11 Meter ist, aber im Live-Spiel hat man ja häufiger mal so ein bisschen eine andere Ansicht als vielleicht, wenn man sich das in Ruhe nochmal anschaut.
Ich fand es auf jeden Fall deutlich knapper, als es irgendwie dann so danach verkauft wurde.
Das ging ja mit Stürmerfoul weiter und irgendwie genau. Hat keiner so richtig, also es wurde auch nach DFB-Schiri-Twitter-Account, die posten ja selbst Silent-Checks mittlerweile relativ konstant, wurde nicht mal wirklich gecheckt.
Ja, also, das finde ich ein bisschen wild.
Wird wahrscheinlich draufgeschaut haben, sich die Szene aktiv angeschaut haben, aber hat zumindest keinen Kontakt aufgenommen irgendwie, um zumindest mal zu fragen, hier, wie hast du das gesehen oder so, sondern einfach nur gesagt, ja, ist okay.
Andererseits fand ich tatsächlich Stegemann zumindest jetzt in der reinen Kommunikation, keine Ahnung, zu den Entscheidungen kann ich ja teilweise gar nicht so viel sagen, aber in der Kommunikation fand ich das ziemlich deutlich immer und dann hat das auch einen gewissen Effekt natürlich, wenn ich sage, nein, ich bin mir sicher oder so und der hat das auch mal sehr klar angezeigt, ja, klar, ja. Dann ist es vielleicht dann mal schlecht für irgendwie den Videobeweis oder sowas, aber es hatte zumindest, auch wenn ich mich im Stadion natürlich super aufgeregt habe und das Gefühl habe, dass wir keinen Pfiff bekommen haben, also tatsächlich bei vielen Sachen, aber so, ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass es irgendwie eine völlig unklare Linie ist oder so. Und das ist immerhin auch schon mal was wert bei sowas. Ich will jetzt gar nicht nur über Schiedsrichter reden, das passiert einfach nicht so viel, das tut mir sehr leid. Aber wir können trotzdem dann um die Szene drumherum reden, nämlich Eggestein verliert in der 22-23 Minute den Ball und gegen Holland. Und das auf eine sehr, sehr unnötige Art und Weise. Also das ist schon ein ziemlich übler Fehler bei ihm. Geht da ins Dribbling. Man kann auch drüber sprechen, was für Optionen er denn überhaupt angeboten bekommt. Das ist gar nicht so mega viel. Aber trotzdem geht er dann ins Dribbling, verliert den Ball, wird dabei geschubst und hält dann auch den Arm raus, um Holland aufzuhalten. Und am Schluss kommt keiner von den beiden richtig an den Ball. Holland schmeißt sich auch nochmal ein bisschen komödiantisch hin, nachdem die Szene schon eine Sekunde rum ist. Wie hast du das gesehen?
Also erstmal zur Szene selbst. Ich glaube, Holland trifft Eggestein auch am Fuß. Und deshalb sagt der Videoschiedsrichter, das ist für ihn ein Stürmerfoul, deswegen kein Elfmeter. Und dann geht's halt einfach weiter. Ich würde behaupten, wenn es das nicht gibt, dann gibt's hier einen Elfmeter. Weil Eggestein hat ihn, glaube ich, auch berührt und greift ihm ins Bein noch rein. Und das Ziehen geht auch. Ich bin mir nicht sicher, also Holland ist auf jeden Fall im 16er. Ob der Kontakt dann auch noch im 16er ist, ne, kann man diskutieren. Vielleicht ist auch knapp außerhalb. Aber also das ist auf jeden Fall ein Foulspiel für mich von Eggestein mit Potenzial zum Elfmeter. Für mich aber halt, wie gesagt, ein Stürmerfoul davor, weil er ihm halt in die Hacken tritt. Irgendwie versehentlich auf jeden Fall. Aber Eggestein kommt zu Fall und muss sich halt irgendwie dagegen wehren, dass der Gegner da frei durchläuft. Und dann greift er halt auch zum Foulspiel. Zur Szene, es gab zwei Sachen, die mich gestört haben. Das eine ist, und da kommen wir später auch nochmal drauf, der Pass von Atubolu ist ein bisschen lasch. Also ich bin generell, ich hasse diese kurz ausgespielten Abstöße, das macht mich richtig aggressiv, weil du dich, ja, es gibt Teams, die super gut darin sind, sich aus dem Pressing rauszuspielen und für die ist das eine coole Option, aber für die meisten Teams spielst du dich einfach in Pressing rein. Und gerade wenn du dir die Szene anguckst, Du hast 2 Feldspieler im eigenen Strafraum, 3 Feldspieler am eigenen Strafraum, die restlichen 5 stehen an der Mittellinie. Da ist so ein Loch, das du nicht überbrücken kannst, dann schlag doch einfach direkt den langen Ball. Also dann mach's doch einfach von vorne weg. Also das, ich sehe da keinen Sinn drin. Und der Pass von Atubolu war dann einfach zu lasch. Eggestein kann den nicht im Schwung aufnehmen. Wenn er kräftiger kommt, kann Eggestein sich nach außen aufdrehen und kann dann vielleicht Doan finden, der den Ball hinter die Kette chippt oder so. Und dann hast du da eine schnelle Kombination. Der Pass muss aber härter kommen. Dann hat aber Eggestein trotzdem noch Raum, hat den Ball unter Kontrolle, kann laufen, entscheidet sich dann selbst, 2 Haken zu schlagen und bringt sich selbst in die Bredouille. Das ist einfach schlecht. Also er hatte nicht so richtig die großen Optionen, die Passwege waren alle irgendwie sehr riskant, aber auch er hätte den Ball, und da komme ich immer wieder zu meinem guten Freund Philipp Lienhardt, der halt einfach hingeht und in solchen Situationen sagt, der Pass war scheiße, ich spiele ihn jetzt halt ins Seiten aus. Und dann ist es halt so. Oder ich schlag ihn nach vorne, also der lange Schlag nach vorne, auch mit links, kann Eggestein den einfach halt mal hinholzen und dann schaust du mal, was passiert. Also wie gesagt, da stehen 5 Leute oder beziehungsweise Doan kommt so ein bisschen entgegen, stehen 4 Leute an der Mittellinie. Irgendwer wird den Ball schon hinterherlaufen von den Freiburgern und dann mal gucken, was da läuft. Also da halt zur Mitte zu gehen und dann auch noch in Richtung eigenes Tor abzudrehen, wenn du weißt, du bist unter Druck. Also das ist einfach, das ist Harakiri.
Also vor allem, weil zwischen ihm und dem eigenen Tor sind die nächsten 3 Spieler 3 weitere Darmstädter, ne? Also er trüppelt sich wirklich in den einzigen Druck rein. Aber trotzdem so strukturell ist das halt auch echt nicht toll, dass du dieses 40 Meter Loch in der Mitte hast, in das wirklich niemand reinstoßen möchte. Dann verstehe ich da auch nicht so ganz die Idee, man kann ja sagen, man will da drüber spielen, aber das hat man ja auch nicht gemacht. Also es war ja nicht die Idee, irgendwie jeden Ball hinter die Mittellinie zu ballern, sondern es gerade andersrum zu lösen. Und idealerweise wäre natürlich Eggestein in diesem Raum und jemand anders würde diesen Pass empfangen. So, und dann könnte man da auch vielleicht was machen. Aber ja, müsste halt auch jemand reinstoßen. Aber Ballverlust, indiskutabel, darf ihm nicht passieren. Übles Spiel. Und weil wir jetzt Doan zweimal gelobt haben, mache ich es nochmal. Direkt danach hat Darmstadt nochmal eine richtig, richtig gute Chance, wo Wilhelmsen über die rechte Seite kommt und wirklich dann in den Strafraum eindringt und Seidel am langen Pfosten hat, der einfach nur noch einschieben muss, wenn der Pass richtig kommt. Der Pass kommt auch eigentlich ziemlich gut, aber Doan sprintet da wie ein Wahnsinniger komplett von hinten durch. Ich weiß nicht, ob das sein Mann ist, den er verliert. Das kann ich leider nicht genau nochmal auflösen, aber ich glaube es nicht. Und rettet auf jeden Fall sehr spektakulär und hält damit den SC bei dem 0-0, gibt dann eine längere Pause. Witzigerweise dann wird nämlich nochmal Videobeweis, gab es vorher nochmal wegen dieser Eggestein-Holland-Sache ja. Wir dachten die ganze Zeit, dass übrigens ein Elfmeter für Freiburg gecheckt wird, weil ich das gar nicht so richtig gesehen habe da hinten. Und Scholler wird ja nochmal so ein bisschen gerempelt dann im Strafraum. Und ich war die ganze Zeit so, hey, das checkst du jetzt, das würde ich jetzt nicht als Elfer geben, aber gut, wenn ihr ihn mir geben wollt. Das heißt, wir waren die ganze Zeit so, vielleicht kriegen wir gleich Elfmeter. Also zumindest ich hatte gar nicht auf dem Schirm, dass das ein Check für Darmstadt Elfmeter ist. Aber naja, ich glaube zumindest, man kann sagen, war ein ereignisloses Spiel bis zu dem Zeitpunkt, wo jetzt der SC nicht am Tor dran war. Ändert sich so ein bisschen kurz nach den...
Ich würde ganz kurz noch zu der Szene gehen, weil das die Szene ist, in der sich ja die Gulde und Höfler, glaube ich, oder Gulden Eggestein laufen im Mittelfeld. Oder also ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, wer das war, ob Eggestein oder Höfler geht zum Kopfball und Gulde kommt dann irgendwie so ganz komisch raus und rennt ihn einfach über den Haufen. Und da läuft dann der Spieler frei und Doan erkennt es schon sehr früh. Also Doan hat schon früher erkannt, dass da einer läuft und zieht zurück. Ich würde die Szene nutzen wollen, um auch darüber zu reden, dass ja gerade die Doan-Berichterstattung so ein bisschen dahin geht, weil auch der Kicker Carsten Schrotter-Lorenz danach Streich gefragt hatte, wie die Entwicklung von Doan ist und so. Und der Streich wirklich sehr, sehr lobend war für die Arbeit gegen den Ball, wie sich Doan entwickelt hat. Und das ist wirklich krass, die Saison. Also ich glaube, wir hatten es die letzten Wochen schon mal als Thema. Doan war schon immer ein Spieler, der gut in diesen offensiven Zweikämpfen war, im Pressing nach vorne, auch schon als er nach Freiburg gekommen ist. Aber die Arbeit zurück war immer sein Problem. Und dass er da frühzeitig diese Spiel-Cleverness hat, dass er sieht, da läuft jemand und ich muss jetzt meine Position verlassen, um im Zentrum auszuhelfen und diesen Sprint zurückzumachen. Er läuft bis in den Fünfer und hält seinen Fuß rein.
Ja.
Überragend, also wirklich bezeichnend für diese Entwicklung, die Doan diese Saison genommen hat. Und das ist jetzt keine Entwicklung, die großen Vereine so super geil finden, weil das halt nicht diese krassen Dribblings sind, wo er sich verbessert hat und die Torgefahr, wo er sich verbessert hat. Wobei Streich da auch sagte, seit Doan in diese Kampfmentalität reingekommen ist, funktioniert es auch offensiv wieder besser. Aber diese Entwicklung, die er gegen den Ball gemacht hat, ist wirklich überragend. Und Das macht ihn dazu einem ganz, ganz großen auf dieser Position. Auch halt als dieser Flügelverteidiger, dieser Offensive, wo ich ihn halt wirklich eigentlich nie gesehen hätte.
Und also genau das, was Streicher dann auch nochmal gesagt hat, dass Doan ihm auch gesagt hatte, es lief auch beim Asien-Cup viel besser, weil ich das nochmal mehr fokussiert habe und so. Ich weiß natürlich nicht immer, ob das dann genau 1:1 das Gespräch war oder sowas, aber ich glaube schon, dass es ihm auf jeden Fall vom Spiel her geholfen hat, diesen Fokus da nochmal stärker drauf zu legen, dass zumindest auch in der Nationalmannschaft gut umsetzen konnte damit.
Ja, aber das war irgendwie so, dass es, glaube ich, in einem Spiel nicht gut lief und dann hat er selbst so ein bisschen für sich verstanden, okay, ich muss den Fokus umverteilen oder so. Irgendwie so war, glaube ich, die Geschichte. Ich habe es gerade auch nicht 100% im Kopf.
Und also seit dem Asien-Cup ist es ja wirklich, dass Doan nochmal als anderer Spieler da zurückgekommen ist. Also Pascal hat das auch auf Twitter nochmal gesagt, dass auf jeden Fall eher der Unterschiedsspieler im Vergleich zur Hinrunde ist. Ich würde sagen, bei einigen ist es vielleicht eher eine abfallende Tendenz oder sowas in den letzten Wochen jetzt, aber Doan zieht das Niveau da wirklich krass nach oben im Moment. Und ist ja dann auch eine wunderbare Überleitung zu den nächsten Minuten, weil er ist auch derjenige, der die erste wirklich große SC-Chance einleitet. Flanke dann von der rechten Seite aus, so wirklich vom Fünfer-Eck darüber und Gregoritsch hat dann am langen Pfosten sehr frei, aber auch ein sehr spitzer Winkel. Aber darf man schon reinmachen, ja?
Ja, also es ist ein spitzer Winkel und er topst so komisch halb hoch. Ja, also ich bin der Erste, der gerne Gregoritsch kritisiert für seine schlechten Abschlüsse, weil er da ja echt viele, viele komische Dinge hatte. Aber so halb hoch auf Hüfthöhe, es ist auch sehr schwierig.
Ja.
Ich würde behaupten, ein Stürmer der Qualität Gregoritsch muss den Ball trotzdem aufs Tor bringen, wenn der Torwart ihn dann halt rausfischt, weil er nicht genug Kraft drauf auf den Ball kriegt oder so. Vollkommen fein, aber rechts vorbei geht nicht. Also das gerade rechts vorbei, also wie schaffst du das so? Und es war ja nicht mal, also es war jetzt nicht mal so einer, der auch dann so die Seitenlinie entlang hüpft und fast an der Eckfahne landet. Also wirklich, ist ja wirklich hauchzart am Pfosten vorbei wirklich ins Aus gegangen. Also, oh. Schon ein Kunststück. Ich habe jetzt gerade mal geguckt, 0,19 Expected Goals hat der Schuss. Schon. Also es ist schon eine richtig gute Chance.
Ja, ich glaube, das einzige Argument für ihn ist ja quasi dann zu sagen, naja, ich weiß, ich krieg den Ball eh nicht volle Power drauf, dann muss er wenigstens genau sitzen und dann versuchst du es möglichst präzise, dann ist das
ja, aber du stehst halt auch 2 Meter vom Torwart. Ja. Also eigentlich musst du gar nicht, also musst ihn halt nur am Torwart vorbeibringen. Ja. Der kann ja gar nicht richtig auf dich reagieren.
Ich fühle mich komfortabel, ihn zu kritisieren, weil ich darf ihn jetzt nämlich direkt loben, weil dann klappt's ja doch 3 Minuten später. Auch wenn er jetzt nicht, Gregoritsch ist nicht der Main Act dieses Tors, aber man wird ihn gleich lobend erwähnen. Eggestein bringt den Ball nach vorne und passt ihn dann eigentlich auf nur auf Doan und wir waren alle schon so, ja, gib ihm einfach den Ball und lass ihn mal machen, weil das hatte sich die letzten Minuten schon bewährt öfter mal. Und genau das passiert dann auch. Doan kriegt ein 1-gegen-1 oder am Anfang, dafür haben sie so viel Respekt, dann lässt man ihn ein bisschen reinziehen, wählt dann den Kurzpass in den Strafraum. Gregoritsch schirmt den Ball gut ab und legt ihn dann ab mit sehr viel Körpereinsatz. Und Doan wirklich ansatzlos dann aus genau vom 16er aus ins lange Eck. Technisch super. Eigentlich hat es ein bisschen was von so einem Trainingstor gehabt, haben auch den Vergleich haben einige gewählt. Und das war auch mein erster Gedanke, weil es halt wirklich sowas, genauso Situationen übt man ja mit dem Pass reinziehen und so, das kannst du bei jedem Warm-up eigentlich gucken, nur halt ohne Gegnerdruck und wenn man jetzt gemein sein will zu Darmstadt, dann ist das ja bei dem Tor hier genauso, nur dass zumindest Gregoritsch sich dem Druck da ein bisschen erwehren muss. Aber das war wirklich eine coole Szene und das hat, also das war dann auch eigentlich alles Doans Offensivspiel, was vielleicht auch vorher immer nicht so geklappt hat, dass diese Schüsse dann halt auch nicht so saßen oder sowas. So Szenen hatte man öfter mal gesehen, aber überhaupt den Kurzpass da zu wählen, fand ich richtig gut und das auch zu wissen, dass der Ball da zurückkommen kann, der startet schon, bevor er den ablegt und so. Super Tor.
Ja, auf jeden Fall. Also wirklich auch, das sind so die Tore, die ja Doan auch früher einfach sehr gerne gemacht hat, die er so bei Freiburg so ein bisschen verloren hat, aus den Augen, wo er halt so viel anderes gemacht hat. Und das war wirklich, ich habe eben schon gesagt, er kommt jetzt auch besser offensiv rein und das hat wirklich, also das Spiel hat gezeigt, da hat Doan wirklich vorne, hinten, im Umschalten, im kreativen Spiel alles Mögliche wirklich überragend gewesen.
Ja. Und nach der bisschen überraschenden Führung, aber passt es dann doch zu den 10 Minuten, die man da hat, also direkt danach nochmal Doan rechts, bringt ihn dann, glaube ich, wirklich so flach vors Tor und Gregoritsch verpasst oder kommt da noch dran, aber ist dann nicht mehr, also Schuhen hat den dann.
Und Gregoritsch kommt nicht dran, glaube ich. Also er startet, da habe ich mich auch wieder so ein bisschen geärgert. Das war auch wieder so eine Szene. Gregoritsch sieht es eigentlich, dass der Ball kommt, aber er startet einfach zu spät. Also er müsste für mich, ich sag mal, Nils Petersen hätte den Schritt halt schon eine Sekunde vorher gemacht.
Gerade let it go.
Also nein, man also das ist halt so dieser, Nils Petersen ist für mich der Inbegriff eines Stürmers, der halt von seinem Torriecher lebt. Ne? Ja. Und der erkennt einfach die Situation und weiß, okay, da könnte was passieren und dann macht er diesen Schritt halt schon, bevor es vielleicht wirklich tatsächlich zu der Situation kommt. Und das ist was mir bei Gregoritsch dann auch manchmal zuletzt, in den letzten Wochen immer wieder, war ganz gut. Mhm. Hat dann ja auch das ein oder andere Tor wirklich aus Situationen gemacht, wo er den Abstauber versenkt oder so, einfach weil er in der richtigen Position ist. Da hätte er jetzt gerne einfach schon mal frühzeitig sagen können, okay, hier ist eine Lücke, da könnte der Ball reinkommen, den Schritt mache ich jetzt mal. Dann wäre er rangekommen und dann wäre es immer noch schwer gewesen, also den mit Zug zum Tor da zu verlängern und am Torwart vorbeizudrücken, wahrscheinlich noch mit dem falschen Fuß hingehen mussten, ne? Ist ja Linksfuß, dann mit dem Rechten irgendwie das zu machen. Es wäre immer noch eine sehr schwere Situation gewesen, aber zumindest diesen Schritt zum Ball muss er eigentlich hinkriegen, finde ich. Ja.
Ich habe gerade mal geschaut, er kommt gleich dran, aber er kriegt ihn halt nicht entscheidend dann aufs Tor. Dieser Pass von Doan ist halt aber auch jetzt, ich schwärme es einfach nochmal, ist halt auch schon wieder großartig, weil wenn man es sich anschaut, der ist, also meistens von der Seitenlinie sieht man ja oft Sachen tatsächlich genau solche Winkel ganz gut oder auch dann von der Kamera und ich sehe diesen Pass einfach nicht, aber er ist genau da, also er spielt genau die Lücke und wenn Gregoritsch nicht drankommt, ist hinten sogar auch noch Schalloy, der auch noch nicht im Abseits wäre, vielleicht kommt er dann dahin, also es war eigentlich echt von Doan großartig gesehen gespielt, hätte man sich fast belohnen müssen, wäre dann aber vielleicht auch das Guten zu viel gewesen. Um die Halbzeit jetzt relativ schnell abzuspringen, weil wir noch eine Szene haben, die wir ein bisschen länger vermutlich besprechen. Grifo hat nochmal so eine Szene und vielleicht kann man da auch sagen, seine einzige, wo er den Ball dann Richtung Tor treibt, Günni ignoriert, was auch so ein Thema des Spiels war, dass Günther ein paar Mal die Räume hatte, aber dann auch gar nicht angespielt wurde. Und dann so ein Schlenzer in die Arme, hat da leider nicht seine Leipzig-Leistung irgendwie zeigen können, Grifo. Und dann jetzt aber die Szene, die wir dann auch relativ viel diskutiert haben. Freiburg, komplett ruhiger Ballbesitz. Atubolu hat den Ball, das war ein paar Mal so. Man hat jetzt auch dieses, man steht auf dem Ball mäßige, man lässt Darmstadt mal kommen, die kommen aber nicht. Und an sich, man führt ja auch noch, man hat alle Zeit. Die sollen mal ihren Verbund aufmachen und dann hat man vermutlich irgendwann die Passoption. Stattdessen spielt er so einen Pass auf Eggestein, der, ich würde sagen, trotzdem genug Optionen hat, damit umzugehen. Und anstatt den Ball direkt nach oben tropfen zu lassen, zu Keitel oder ihn scharf nach oben zu spielen, zu Kübler oder ihn zurückzuspielen, zu Atubolu zum Klatschen, nimmt er den Ball an und verliert ihn als letzter Mann. Der Schuss dann mega unplatziert und Atubolu hat ihn. Trotzdem macht ihm Atubolu da vielleicht auch keinen Gefallen. Was sagst du zu der ganzen Situation?
Ich hatte die Tage, oder was heißt die Tage, am Samstag so eine ähnliche Diskussion auch auf Twitter, weil der BVB so eine Aktion hatte, wo Kobel Marzen anspielt in dem Raum. Und da habe ich gesagt, du kannst diesen Ball spielen, aber nicht auf einen eingerückten Außenverteidiger. In dem Moment behaupte ich, Eggestein, das ist sein Hauptjob, das ist seine Position. Mhm. Und es ist nicht unbedingt seine Stärke, das ist ja auch mein Problem, warum ich immer wieder nicht ganz so der Fan davon bin, wenn Eggestein diesen Sechserraum besetzt und entweder Höfler halt fehlt und dann daneben Röhl spielt oder so, oder halt Höfler in die Abwehrkette gefallen ist und Eggestein diesen Sechserraum besetzt, bin ich kein großer Fan von, weil er darin nicht ganz so gut ist. Aber es ist trotzdem sein Job. Und ich finde, den Pass kann man spielen. Auch da muss ich sagen, wenn du den ein bisschen kräftiger spielst, hat Eggestein halt die Möglichkeit, sich mit dem Ball wieder aufzudrehen. So muss er halt zum Tor zurückkommen, um den Ball anzunehmen. Das ist immer ein bisschen eklig. Also da darf man gerne mit Atubolu ein bisschen arbeiten quasi, dass die genauer kommen. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, also Keitel setzt sich oben ab. Der ist anspielbar mit einem wirklich sehr einfachen Klatschen nach außen und Eggestein guckt sogar hin.
Ja.
Also Eggestein guckt hin, sieht Keitel, aber hat so Angst davor, dass, ich weiß gerade nicht, ob, ich glaube, Wilhelmsson steht auf, oder, nee, ich weiß gar nicht, ich glaube, Wilhelmsson ist der Spieler, der da steht. Also Eggestein hat so Angst davor, Wilhelmsson den Ball in die Füße zu spielen, dass er sich nicht traut, den für Keitel nach außen zu klatschen. Ich glaube, der auf Kübler raus ist eklig, weil da ein Spieler in der Nähe steht, den würde ich auf keinen Fall spielen. Ich glaube, wenn er den spielt und Kübler verliert den Ball, dann reden wir über Eggestein, dann reden wir über den Pass. Aber du hast halt auch einfach die Möglichkeit, Wilhelmsson hat abgedreht, der läuft nicht auf Adebolo zu, du kannst einfach zu Adebolo zurückspielen. Dann läuft ja Holland, der, glaube ich, war es, der Eggestein angelaufen hat, der ja Adebolo an und dann ist hinter Holland halt Platz für einen Chip auf Scholler, glaube ich, stand in dem Raum. Und dann kannst du so das Spiel eröffnen. Das möchtest du eigentlich mit so kurzen Pässen jemanden anspielen, klatschen lassen, die Gegner rausziehen, um dann dahinter in die Räume zu kommen. Also das ist ja der Sinn von diesen kurzen Pässen, die man immer wieder sieht, auf einen Sechser, der eigentlich nur zurückklatschen lässt. Dass du halt da so ein bisschen den Gegner ins Pressing lockst und dann dahinter Räume findest. Für mich noch eine Diskussion, die man führen kann. Wir haben vor allem nach dem Bayern-Spiel Adebolo sehr gelobt für seine Chipbälle auf die Flügel und ins Zentrum. Für mich hier eine Situation, der Rechtsverteidiger Bader steht zwischen Grifo und Günther. Eigentlich müsste man einen von beiden finden können, würde ich behaupten. Die Eröffnung hätte mich da noch mehr gefreut als über Eggestein. Also es wäre für mich einfach die bessere Option gewesen, den Ball nach außen zu spielen, auf den Günther vor allem. Aber der Pass auf Eggestein ist eine vollkommen okay Option. Er kann ein bisschen kräftiger kommen, war aber auch nicht schlecht. Eggestein hat 3 Möglichkeiten, was er mit dem Ball machen kann, und er macht die schlechteste.
Ja, ich glaube, wir sind uns da relativ einig. Ich fand halt generell irgendwie, vielleicht war das halt auch Anweisung dann so, er stand sehr oft mit dem Ball am Fuß, man muss jetzt nicht mehr betonen, wie viele Teams das jetzt machen und so. Und gegen Darmstadt finde ich das auch soweit logisch, weil die halt immer nicht angelaufen sind mit der vordersten Spitze. Und wir wissen mittlerweile, dass er das ganz gut kann, wenn man ihn da unter Druck setzt, dann kann er das meistens ganz gut lösen. Und wenn sie halt im Verbund stehen, dann kann man natürlich warten, bis dann jemand rauskommt und die Lücke nutzen. Und irgendwie stand er oft und hat sich dann trotzdem irgendwie unter Druck setzen lassen, vielleicht von den Pfiffen oder so, ich weiß es nicht genau. Weil eigentlich hat er ja sowohl die fußballerische Qualität als eigentlich auch die Coolness, um das einfach da zu warten. Also wenn der halt nicht Vollsprint angelaufen kommt, wie hier, dann kannst du auch noch mal kurz warten, was sich halt noch ergibt. Ne? Also es war wirklich keine aktive Anlaufsituation von Darmstadt. Und das hat sich halt so ein bisschen durchgezogen, dass man irgendwie immer wieder Darmstadt den Gefallen getan hat, in die Räume zu spielen, die sie gerne spielen wollten. Ja, und dann haben wir doch relativ lange über diese Halbzeit gesprochen.
Dafür gibt's für über die zweite Halbzeit wenig zu reden.
Genau, jetzt hören wir auch ungefähr auf zu reden, weil also selbst wenn man jetzt den Ticker nochmal durchspringt, ist zumindest so, wir haben jetzt am Anfang ein paar Szenen und dann kommt wirklich eine Viertelstunde, wo selbst der Kicker-Ticker sich einfach weigert zu arbeiten.
Für mich halt eine spannende Diskussion, Grifo zur Halbzeit raus, genau. Für Röhl, wo man halt sagen kann, okay, also ich persönlich hätte mir gewünscht, dass Eggestein halt rausgeht, weil er wirklich einfach... Ja. Also es wird auch nicht besser. Es wird wirklich nicht besser.
Ich war also, mir auch sicher, dass das passiert. Also als ich Röhl gesehen habe, dachte ich, okay, klar, dann muss jetzt Eggestein gehen.
Ja, ich auch. Also dass Eggestein 19 Minuten durchgespielt hat, ist wirklich... Also ich kann mir vorstellen, Streich vielleicht auch gesagt, okay, ich muss den jetzt irgendwie da aufbauen. Also der muss irgendwie in diesen Tritt finden. Ich kann den jetzt nicht rausnehmen in der Form. Kann ich mir halt vorstellen, weil Eggestein ja schon ein sehr wichtiger Spieler ist. Grifo zuletzt ja doch immer wieder auch mal auf der Bank und nur in der Rotation. Ich glaube, in einer anderen Form oder zu anderen Spielphasen hätte Grifo vielleicht auch länger Zeit bekommen, sich zu beweisen. Aber aktuell ist er halt eh nur Rotationsspieler, nicht mehr ein gesetzter Stammspieler.
Ja.
Aber ich hatte fest erwartet, dass ein Röhl dann halt im Zentrum kommt und dann ich hätte halt Muslia dazu für gerne links gebracht, der später auch kam und dann auch wieder Spaß gemacht hat. Also Muslia in jedem Kurzeinsatz bisher wirklich positiv aufgefallen. Würde mich nicht wundern, wenn der vielleicht... Ist halt schwierig, weil wahrscheinlich wird dann Röhl wahrscheinlich aber wieder starten im kommenden Spiel. Aber ich würde mir wünschen, dass Muslia auch mal die Chance bekommt, sich über volle Spielzeit zu beweisen, weil er wirklich eigentlich immer coole Elemente drin hat. Und Muslia momentan so der Spieler ist, der das macht, wo ich früher immer gesagt habe, ja, Grifo ist schon immer wieder Fun, was er macht. Also das ist Muslia gerade für mich.
Ja, ich würde fast ein bisschen nur insoweit dagegen gehen, als dass ich trotzdem einen seiner schwächsten Auftritte beim SC in den Einsätzen fand. Er hat aber halt zwei mega coole Aktionen. Passt natürlich auch so ein bisschen zu Grifo, der dann gerne mal 20 Minuten nicht zu sehen ist und dafür dann 2 Game-Winner-Aktionen hat.
Ja, es ist halt genau das. Also er ist ja auch ein sehr ähnlicher Spielertyp. Also es ist ja kein Wunder eigentlich.
Und ich glaube, Röhl war jetzt auch kein herausragender Auftritt damit oder sowas. Ich glaube aber, was man immer noch mal sagen kann, wenn man ihn da live sieht, ist es immer wieder funny irgendwie. Es sieht einfach nicht aus wie ein Körperbau, der gleich das tut, was er tut, jedes Mal. Also die Beine sind irgendwie so unpassend zu dem, was gleich passiert, aber es ist immer wieder cool, wenn er da antritt. Und ich freue mich immer noch sehr, dass wir ihn haben und freue mich auf nächste Saison mit ihm noch mal unter Schuster dann zu sehen, was er da macht. Im Spiel, es gibt ganz am Anfang irgendwie eine Szene, wo Küpers nicht so richtig smart verteidigt, aber dann sehr, sehr gut nachsetzt. Ansonsten gab es die Rauchchoreo vom SC und einen Fernschuss und das war's soweit. Nach 10 Minuten, also 55. hat Darmstadt seine vermutlich beste Chance in der Zeit. Da eigentlich auch so eine Ping-Pong-Aktion, wo Seidel dann, ich dachte, erst absichtlich ablegt für Kämpfer, aber ich glaube, das war gar nicht so geplant. Und dann wird Höfler umgerissen. Ich dachte, live sofort faul. Weiß gar nicht, ob er es dann mit VAR zurückgenommen hätte, weil man dann auch sagen kann, gut, er hat es gesehen und bewertet oder so. Aber ich fand es schon, hätte sich Stegemann vermutlich mehr Gefallen getan, wenn er es einfach abgepfiffen hätte. Hätte auch zu seiner Linie mit den Stürmer-Fouls gepasst. Aber der Schuss war dann auch ziemlich mies aus 7 Metern. Und das war es dann auch für eine Weile. Also Darmstadt macht ein bisschen mehr. Freiburg fand ich halt nicht mal da die Spielkontrolle gezeigt, die ich dann wenigstens mir gewünscht hätte, für selbst wenn man nicht so viele Chancen draus macht. Aber man kann wirklich sagen, das war der Part, der spielerisch gar keinen Spaß gemacht hat. Wir haben viel gesungen und so, aber wirklich bis zur 70. Minute habe ich keine weitere Torchance auf dem Zettel.
Ich würde da auch nicht über Torschossen reden wollen. Ich finde diese Szene symbolisch dafür. Freiburg hat die Kontrolle übers Zentrum verloren einfach. Mhm. Das lag auch daran, auch an Engelstein, aber auch Höfler. Er hat mir in der ersten Halbzeit richtig gut gefallen. In der zweiten Halbzeit hat er so ein bisschen, es hat sich seine Rolle verändert. Also ich glaube, er sollte irgendwie anders verteidigen. Ist häufig irgendwie mit Campbell gegangen, der sich in den Sturm vorgeschoben hat oder so. Aber dadurch hat halt Engelstein auch so ein bisschen die Aufgabe gehabt, das Zentrum alleine zu verteidigen. Hat da auch von Röhl deutlich weniger Unterstützung bekommen als noch von Grifo. Röhl ist da deutlich aggressiver auch nach vorne drauf gegangen und dann ist Darmstadt auch immer wieder übers Zentrum irgendwie so nach vorne gekommen, wo ich mir so dachte, ja, und da haben wir jetzt ein dritter Zentrumspieler stehen. Also das Thema hatten wir schon häufig. Gegen Darmstadt kann ich verstehen, dass man da sagt, okay, Doppel-6 muss eigentlich reichen, weil das sind eigentlich die Spiele, wo man halt dann sagt, ja, da glänzen Höfler und Engelstein, die dann halt 3 Spieler zu zweit ausnehmen und dann ist es gut. Aber da hat es nicht ganz so funktioniert und deshalb, ja, ich hätte mir eigentlich gewünscht, dass man Röhl vielleicht, ich glaube, man hat das dann später auch gemacht, aber ein bisschen früher so richtig ins Zentrum zurückzieht.
Ja, also später sah es auf jeden Fall auch mehr so aus. Genau, also irgendwann wird auch personell reagiert, bevor Scholler rausgeht, hat er noch einmal die Szene, wo er eine gute Flanke schlägt und Keitel tatsächlich ziemlich knappen Kopfball hat am Tor vorbei. War die einzige SC-Chance für eine lange, lange Zeit. Und dann kommen der erwähnte Muslia und Makengo, also dann Makengo für Günther und Scholler raus für Muslia. Vielleicht an der Stelle, dass jetzt Makengo gar nicht mehr gespielt hat. Streich hatte diese Pressekonferenz, wo er erwähnt hat, dass er irgendwie nicht so gut trainiert hat, nachdem Günther zurück war und er da die Chance verpasst hat, sich so richtig festzusetzen im Kader, aber jetzt wieder ein bisschen mehr dran wäre und so. Finde eigentlich, dass Günther auf jeden Fall noch so weit weg ist von seiner Stammform, dass man ihn da öfter mal irgendwie mal für ein bisschen länger oder mal ein Spiel rotieren kann oder sowas. Glaubst du, das passiert jetzt noch die nächsten Wochen?
Oh, ich weiß es nicht. Also ich hatte erwartet, dass Makengo vielleicht die Chance in der Dreierkette bekommen könnte, nachdem es zuletzt jetzt so chaotisch war. Hatte erwartet vielleicht eine Dreierkette, Gulde, Keitel, Makengo oder Sedia, Gulde, Makengo oder so, dass man sowas sehen könnte. Und man wirklich viel wechselt, aber klar, wir haben es vorher schon gesagt, man versucht halt irgendwie die Spielstärke zu emulieren und da ist halt Keitel dann der beste Spieler eigentlich. Ich glaube halt, Günther ist halt schon immer noch trotzdem klar besser, auch aktuell in der aktuellen Form als Makengo, von daher finde ich es richtig, dass er auch spielt und wenn er fit ist und das alles klar geht, dann soll er das auch tun. Aber, und da stimme ich jetzt halt Streich zu, ich fand es einen sehr guten Wechsel. Also Günther wenig Impact gehabt. Lag auch daran, du hast es vorher bei Grifo schon gesagt, das ändert sich mit Röhl und auch mit Muslia tatsächlich, auch bei Makengo dann nicht, dass man das nicht geschafft hat, den Ball so richtig mal links rauszuspielen und dann einfach mal eine Flanke auf Gregoritsch zu suchen. Oder Röhl oder wer auch immer da, selbst als dann am Ende Bräunig vorne noch mit drin stand, der ja auch ein guter Kopfballspieler ist, auch da hat es ja nicht ganz so funktioniert. Aber er hat auch einfach nicht so dieses richtige Spiel gehabt. Er hat nicht reingefunden, hat nicht. Ich habe vorher gesagt, ich wünsche mir den Atobolo-Tipp auf Günther. Da hätte Günther sich vielleicht auch noch mal ein bisschen besser positioniert, ein bisschen mehr lösen können von seinem Spieler und so. Also es hat auch einfach insgesamt nicht ganz so gut funktioniert, was Günther so gemacht hat. Also in solchen Spielen dann gerne auch halt wirklich einfach Makengo, wie es jetzt halt passiert ist. Dass es in den letzten Wochen jetzt wenig passiert ist, lag auch daran, dass Günther in den letzten Wochen eigentlich stabiler gespielt hat als jetzt gegen Darmstadt.
Das stimmt. Hätte sich sogar, also wenn wir gerade sagen, der Ball kam da nicht hin, einmal kam er richtig gut hin, nämlich sogar in der perfekten Wechselkombination, wo Röhl, Muslia und dann eben am Schluss Makengo beteiligt waren. Röhl dann auf Muslia und Muslia mit einem echt guten Ball darüber zu Makengo, der dann aus auch wieder relativ spitz im Winkel. Die Abschlusschance ist halt auch kein Stürmer, aber der war, würde ich schon sagen, eher einfacher als der von Gregoritsch, den er da nicht macht. Ballert ihn dann da vorbei. Wiederholt aber sich nochmal. Aber ist
halt ein gelernter Innenverteidiger, ja, der Linksverteidiger spielt. Und
genau, also merkt man es auch. Ne?
Mittelstürmer, der, also laut Expected Goals tatsächlich deutlich schlechter sogar, 0,05.
Ah ja.
Okay. Also hätte ich jetzt auch auf einer ähnlichen Ebene gesehen tatsächlich, aber da hat man halt gemerkt, okay, das ist ein junger, unerfahrener Defensivspieler.
Im Football sagt man ja gerne, that's why they play defense, wenn man einen Ball nicht fängt als Verteidiger.
Und, yes, korrekt, ja. Das ganz genau.
Ungefähr so kann man sich das, glaube ich, auch erklären. Ja, was ich tatsächlich dann aber, muss man auch sagen, ist, was fehlt, ist eine Darmstädter Druckphase. Es ist nicht so, dass man hier irgendwie krass unter Druck gerät, dafür, dass man danach irgendwie diese 17-9 Torschüsse und sowas hat und so und dann sagt, dass Darmstadt vielleicht sogar ein bisschen besser war und so. Das kann man alles so bewerten, aber es ist nicht so, dass der SC jetzt hier irgendwie mega unter Druck gerät. Dafür ist Darmstadt aber auch einfach, es tut mir leid, zu schlecht. Also die Optionen hat der SC immer wieder geöffnet mal, aber dann gab es halt fürchterliche Entscheidungen oder Pässe, die nicht kommen oder so. Seidel rutscht einmal ganz, ganz knapp dran vorbei. Der hätte passen können, kurz vor Schluss. Und dann kommt Bräunig für Gregoritsch. Warst du überrascht, dass er den Vorzug bekommen hat für jetzt die anderen Offensivoptionen, die man noch mit Philipp und Adamu auf der Bank hatte?
Überrascht nicht. Für Gregoritsch halt für mich schon klar die Option. Also wenn ich halt sage, ich möchte einen Ball festmachen können, ist also wenn jetzt noch ein Höhler auf dem Feld geschnitten hätte, dann hätte ich gesagt, dann überrascht es mich. Also da hätte ich dann auch sagen können, okay, da kann man dann Adamu oder einen Philipp halt vor allem bringen. Wenn ich Gregor drunter nehmen will, ist Bräunig eigentlich die einzige Option. Außerdem, und das ist halt tatsächlich, glaube ich, das ist, ich habe keine Informationen dazu, es ist pure Spekulation, würde ich vermuten, dass man Bräunig jetzt halt auch gerade so ein bisschen ranführen will an den Profikader, um ihn mit dem Abstieg der Drittligamannschaft eine Perspektive zu zeigen. Zumindest laut Transfermarkt, glaube ich, läuft sein Vertrag im Sommer aus. Und es gibt auch einige Interessenten, was schon in den Gerüchten so zu hören ist, was so die Medien melden, dass da der ein oder andere auf Bräunig schielt. Könnt ihr mir vorstellen, auch ein Thomas Stamm, wenn er vielleicht irgendwie einen Abnehmer in der zweiten Liga findet oder ein Angebot in der zweiten Liga kriegt, würde Bräunig ganz gerne mitnehmen nach den Leistungen, die Bräunig zuletzt gezeigt hat. Also da wird der SC ihm auch einfach eine Perspektive zeigen wollen. Hier, bleib doch bei uns, verlänger bei uns. Du kannst dich auch bei uns entwickeln. Du kannst Teil des Profikaders sein als zweiter oder dritter Stoßstürmer irgendwie in diesem Kader. Von daher auch ein gutes Zeichen an ihn. Und ich glaube, da ist auch so ein bisschen Hintergedanke dabei und eben nicht nur, dass es eben der auch einfach der sinnvollste Spielertyp ist, den man dann da einwechselt.
Ja, das würde mich auch freuen, wenn man da irgendeine Option findet und sei es Verlängerung und Leihe oder sowas, aber es hätte ja fast auch klappen können mit seinem ersten Tor für die Profis. Das hätte dann darüber funktioniert, dass Sidir für Doan gekommen ist und auf der rechten Seite dann in der letzten Minute den Ball am Fuß hat und Bräunig ist in der Mitte ziemlich frei. Ich glaube, jetzt wo ich es mir nochmal angeschaut habe, Sidi entscheidet sich dann einfach zum Gewaltschuss ans Außennetz. Der war, Gewaltschuss vielleicht sogar schon übertrieben, das war einfach nicht so toll gelöst dann auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob der Pass sofort frei ist. Ich glaube, er ist erst ein bisschen nur abseits, dann ist der Pass ein bisschen schwieriger und sowas, aber also den darf man dann schon reinbringen, würde ich sagen, und dann muss Bräunig ihn nur noch reinspielen. Also zumindest wäre der Versuch, ihn zu passen, die höhere Wahrscheinlichkeit auf ein Tor, auch wenn Sidi da vielleicht einfach gierig wurde oder so. Streich ist dann richtig sauer gewesen, aber laut Interview nicht, weil er ihn nicht rüberpasst, sondern das hat er gar nicht gesehen, sondern weil Cedir so ein bisschen genervt stehen bleibt und anstatt, was er natürlich möchte, in den Vollsprint nach hinten zu gehen, weil er nun mal als in der Szene dann Außenspieler dann gebraucht wird. Und das hat so ein bisschen was von der Adamus-Szene vor ein paar Monaten, wo die ihm auch erstmal den Anschluss gekostet hat. Wenn da jetzt was passiert wäre, dann hätte Cedir seinen Platz, glaube ich, endgültig erstmal abgegeben, ne?
Ja, es ist auch sein Gegenspieler, der dann den Ball bekommt von Schuhen. Also man sieht auch, ich habe mir die Szene jetzt gerade noch aufgemacht. Also zum einen, Bräunig steht im Abseits, aber in dem Moment, in dem Cedir flanken könnte, steht er nicht mehr im Abseits. Also bei der Annahme von Cedir steht Bräunig noch vorne in der Spitze. Dann geht Cedir, nimmt den an, geht damit einen Schritt, könnte querlegen. Und da ist Bräunig definitiv hinter dem Ball und man könnte den Pass spielen. Und dann sieht man auch klar, Streich geht so ein bisschen darauf zu. Cedir dreht ab und dann bietet sich, wer ist das links? Karic, glaube ich, war es. Bietet sich dann hinter ihm so im Halbraum an. Schuhen legt sich den Ball hin und will den auch spielen, spielt ihn dann auch. Streich erkennt das halt sofort und sofort schreit er und er winkt auch mit dem Arm, hier zurück, zurück. Und es geht nicht darum, dass er irgendwie den querlegen muss und er sich aufregt. Ich glaube, wenn er sich nur aufgeregt hätte, hätte er auch Cedir nicht angeschrien. Also ich glaube, Streich ist so jemand, der... Er ist zwar häufiger auch bei solchen Situationen emotional und er regt sich dann auch auf, aber der schreit dann ja eher so in sich hinein oder er schreit zur Bank oder so. Er schreit keine Spieler an dafür, dass sie was schlecht gemacht haben in der Vergangenheit, sondern er schreit Spieler an, wenn sie gerade etwas anders machen sollen, damit es halt durchkommt. Also das war eine ganz klare taktische Anweisung. Hier bewegt dein Arsch zurück und eben nicht, hier du hättest den quer spielen müssen. Da stimme ich zu. Also das passt sehr, sehr gut zur Szene, wie Streich es auch erklärt.
Ja, für Cedir vielleicht dann auch da nochmal trotz die Frage, jetzt hat er ja echt nicht so viel gespielt, wie man es teilweise schon kannte, hat jetzt auch die gegen Kübler offensichtlich da diese Rolle als Innenverteidiger dann sich nicht durchgesetzt erstmal. Ist das jetzt für ihn bedenklich oder ist das vielleicht auch gar nicht so schlecht, wenn man ihn im Sommer halten möchte und die Interessentenkreise klein hält? Was glaubst du da?
Ich glaube nicht, dass es irgendwas damit zu tun hat.
Nee, ich glaube nicht, dass
könnte natürlich sein, dass da jetzt der eine oder andere sagt, okay, es scheint aktuell doch nicht so gut zu laufen, vielleicht nehmen wir doch die Finger weg. Ja, also ich glaube, Interessenten wird es im Sommer auf jeden Fall geben, weil ich meine, er ist französischer U21-Nationalspieler und ist polyvalent, hat ja auch so mit so seinem Einwurf oder so Skills, die momentan sehr gefragt sind, also weite Einwürfe und aus Einwurfsituationen Standards zu machen, ist ja durchaus was, was aktuell so ein bisschen ein Trend im Fußball ist. Ich glaube, da könnte er schon Interessenten bekommen, auch obwohl es jetzt gerade nicht so läuft. Ich glaube, aktuell ist es für ihn einfach so ein bisschen schwer. Dadurch, dass man halt diese Dreierkette spielt, hat er halt immer geglänzt als Rechtsverteidiger und er hat wirklich sehr davon profitiert, von diesem Switch aus der Innenverteidigung raus, weil er da seine Probleme immer wieder hatte. Ich bin immer noch der Meinung, er hat, glaube ich, als Rechtsverteidiger so ein bisschen eine Limitierung nach oben, was seine Möglichkeiten angeht. Wenn er wirklich auf ein Top-Niveau kommen will, müsste er wieder in die Innenverteidigung gehen, so meine Meinung. Aber in der aktuellen Situation kann der SC es halt sicher eigentlich nicht leisten, ihn da auszuprobieren. Und dass man zuletzt auch in den Situationen, in denen man Viererkette gespielt hat, kam immer Kübler als Innenverteidiger rein und ist dann nicht Cedir in die Innenverteidigung geschoben. Und ich meine, Kübler hat früher auch schon viel Innenverteidigung gespielt, aber nie Viererkette. Kübler hat immer nur Dreierkette Innenverteidigung gespielt. Viererkette war er immer der Rechtsverteidiger. Und dass er jetzt halt sogar Kübler als Viererketten Innenverteidiger spielt und dann Cedir rechts aus, und das zeigt ja schon klar, dass Streich aktuell nicht so glücklich ist mit dem, was Cedir zentral macht. Und das ist dann halt auch Teil dieser Hybridaufgabe rechter Innenverteidiger.
Ja. Gut, damit, glaube ich, hat dann auch dieses relativ ereignisarme Spiel dann sein Ende gefunden. SC gewinnt am Schluss den Pflichtsieg 1-0. Bisschen glücklich sicherlich vom Spielverlauf und schiebt sich ran an Europa. Jetzt waren wir schon ziemlich negativ, weil das Spiel halt einfach nicht so toll war. Wie gesagt, ich hatte super Laune das ganze Spiel. Mir hat es sehr, sehr viel Spaß gemacht im Gästeblog. Nur das nochmal gucken und die Highlights gucken und sowas war dann nicht mehr so spaßig. Und die allgemeine Stimmung dazu, ich glaube, bei allen, die es halt am TV gesehen haben, war ja relativ mies. Ich glaube, tabellarisch sind wir alle ziemlich zufrieden. 3 Punkte näher an Frankfurt, Nick, wird das jetzt weniger freuen, aber auch wieder dran an Augsburg, vor Hoffenheim 3 Punkte. Je nachdem, was jetzt die deutschen Vereine noch machen, ist ja sogar ein Platz 8 potenziell noch relevant, ein Platz 7 vermutlich, wenn Leverkusen den Pokal holt auch. Das ist alles jetzt auch wieder ganz gut in Hand und dann kommt es auf die nächsten Wochen drauf an. Ich glaube, das wird jetzt eine Formsache, aber dein Spieler des Spiels.
Ja, ich würde halt Dorn nehmen, ne? Ja. Also, ich habe das ja vor dem Spiel schon angedeutet, der hat wirklich, also man könnte halt wirklich überlegen, ob man als zweite Wahl dann vielleicht einen Höfler oder einen Atombolo nimmt, aber erste Wahl ist ganz, ganz klar Litz Dorn.
Also ich kann uns kurz durch unsere Picks gehen, das ist Litz Dorn, Litz Dorn, Litz Dorn und Litz Dorn, von daher sind wir uns da alle einig. Und ich glaube auch, ja, wäre eher die Frage, wie man dahinter genommen hätte. Atubolu hält ganz gut. Gregoritsch schlägt vor, aber ich glaube tatsächlich, sonst sticht da wirklich niemand groß heraus. Und ja, damit jetzt erstmal erste Pflichtaufgabe erfüllt. Und bevor wir dann zu den weiteren Mannschaften kommen, sonst hast du noch irgendeinen SC-Spieler, den du, über den wir jetzt nicht genug geredet haben, oder glaubst du, sind wir soweit durch?
Gulde, sehr routinierten Job gemacht. Mhm. Also das, Gulde hat jetzt, der hat, also nach dem Leipzig-Spiel haben irgendwie alle davon geredet, ja, Gulde war noch der Beste in einer schlechten Hintermannschaft und hat auch nicht gut ausgesehen. Ich würde behaupten, in dem Spiel hat Gulde das gemacht, was man von Gulde erwarten kann und hat das souverän gelöst. Bin da zufrieden mit.
Ja, fand auch. Weil es halt ein paar Mal so, dass ich dann denke, gut, wenn er halt den Ball da bekommt, was soll er machen, weil er halt den nicht mit links die Linie runterspielen können wird, aber
aber er würde, ich habe das von Halbrum-Kiwi auf Twitter gesehen, oder ich glaube, es war Halbrum-Kiwi, der auch sagt, ja, Gulde ist dann halt links an der Seitenlinie mit dem rechten starken Fuß auch limitiert, er würde es halt rechts auch nicht machen.
Ja,
also bei aller Liebe, wie gesagt, er hat ein gutes Spiel gemacht und er hat das gemacht, was man von ihm erwartet, aber es ist jetzt nicht so, als wäre dieser nicht linke Fuß bei ihm das Problem. Ich würde sogar behaupten, der rechte Fuß hilft ihm dabei, dass er sich eher aufs Kurzpassspiel fokussieren kann und eben nicht diese Pässe spielen muss. Ja. Ich glaube, da ist er sogar links einfach besser aufgehoben als rechts, weil er halt mit dem rechten Fuß den kurzen Pass zu Günther besser spielt als mit links. Das ist ja auch immer ein Ding. Also dieses Anspiel an die Spieler, auch auf, wenn er sich aufdreht zur Mitte auf den Höfler, kann er mit rechts viel besser spielen. Ich glaube, der profitiert sogar davon, dass er links den starken rechten Fuß hat, weil es seinem Skillset eher entgegenkommt, als wenn er den linken Fuß hätte und man dann halt erwartet, er würde, soll irgendwelche Pässe spielen, die er aber nicht in seiner, in seiner Passing-Range hat.
Ja, guter Punkt. Genau, dann schließen wir das Spiel ab und springen schnell. Ja gut, jetzt habe ich leider die Leihspieler nicht, nicht vorbereitet, aber ich kann dir schon mal den ersten sagen, nämlich Kevin Schlotterbeck, der hatte ein sehr ereignisreiches Spiel, was er nicht zum ersten Mal hat, nachdem er erst seinen VfL Bochum durch ein Eigentor dem Abstieg nahe bringt, hat er es durch ein Tor in der letzten Sekunde auch wieder ausgebügelt. Genau, dementsprechend kann man, würde ich sagen, hat sich alles ausgeglichen und hat ja auch ein Eigeninteresse, vielleicht da Bochum in der Liga zu halten, weil ich es immer noch irgendwie cool fände, wenn er das langfristig machen könnte. Keine Ahnung, ob das realistisch ist, ob es da ein anderer Verein wird, aber irgendwie finde ich einfach, er passt da sehr, sehr gut hin, wenn Bochum sich das leisten kann, in der Liga bleibt.
Aber ich glaube auch, Bochum ist ein Verein, wo er eben nicht diese Limitierung auf eine zentrale Rolle hat, weil Bochum ja relativ tief spielt und das funktioniert dann ganz gut, wo man natürlich auch schauen muss, wie wird's mit einem neuen Coach, aber ich glaube, Bochum ist tatsächlich ein Verein, wo Kevin auch halt mehr als nur dieser Roleplayer sein kann. Von daher würde es mich auch freuen, wenn er da bleibt. Genau. Soll ich mit Robert Wagner direkt weitermachen?
Genau, weil ich
warte. Er hatte nämlich auch ein überragendes Spiel. Hat mit Fürth gespielt, gegen Kaiserslautern 2-1 gewonnen. Und tatsächlich hat Robert Wagner 2-1 gewonnen. Er hat nämlich beide Tore erzielt. Und dann hatte Alexander Zorniger, hat ihn danach auch sehr gelobt. Er freut sich, dass er nicht immer die Cristiano Ronaldos hat, die dann nur offensiv viel machen, sondern er hat dann auch mal Fehler drin, er hat auch mal schlechte Ballkontakte, glaube ich, hieß es oder so. Aber dafür halt viel Engagement, viel Ehrgeiz und macht da aktuell eine gute Entwicklung durch. Da bin ich gespannt, jetzt mit Osterhage, der zurückkommt, ob man im Sommer sagt, okay, wir holen Wagner dann als vierten Zentralen und ziehen Röhl komplett vor. oder ob man sagt, okay, wir sind mit Röhl als vierter zentraler Option sehr zufrieden und wollen Wagner nochmal Spielzeit geben, weil ich glaube, vielleicht nicht unbedingt bei Fürth, vielleicht nochmal ein Niveau nach oben, ein Aufsteiger oder untere zweite Bundesliga, vielleicht Bochum anstelle von Osage wird da, glaube ich, zum Beispiel gut reinpassen. Das ist eine Situation, da könnte er vielleicht nochmal von der Leihe profitieren.
Ja, voll. Und apropos, Hugo Sique natürlich dann in Belgien, ist jetzt wieder im Einsatz, haben wir ja schon letzten Wochen gehabt und durfte jetzt auch zum ersten Mal wieder bei 90 Minuten spielen. Die spielen ja dieses Playoff-System quasi, also diese zweite Hälfte dann der Saison oder letztes Drittel sozusagen nochmal. Und er hat da gegen Genk jetzt durchgespielt, 90 Minuten auf der Rechtsverteidigerposition. Auch das natürlich dann im Sommer sehr, sehr spannend, wie man da weitergeht, aber hat sich auf jeden Fall erholt von seiner Oberschenkelverletzung und seinen 90 Minuten Fitness auch wieder zurückbekommen. Genau. Und von Ezek haben weiterhin leider noch kein weiteres Update. Die anderen SC-Teams haben gespielt und fangen wir mit dem erfolgreicheren an. In der dritten Liga hat man, was mich persönlich auch noch sehr gefreut hat, Dynamo Dresden den Aufstieg schwerer gemacht mit einem 1:1, mit dem man sicherlich nicht so ganz rechnen konnte. Hast du was gesehen vom Spiel?
Nee, tatsächlich nicht. Ich war leider mit Leverkusen-Meisterschaft dann ja einfach am Sonntagabend sehr überlastet.
Ich habe noch kurz die Highlights angeschaut. Also erstmal auf jeden Fall das Tor von Sturm. Ist ja immer, finde ich, immer sehr schön, wenn das klappt. Und generell, also das fand ich schon wieder, hat mich wieder sehr gefreut, dass man es machen konnte. Aber also von den Highlights hat man eigentlich jetzt nicht irgendwie mitgespielt oder so. Also es war schon eigentlich nur Dresden-Highlights und dann ab dem Ausgleich in der zweiten Halbzeit gab es dann wirklich auch ein paar SC-Chancen. Sturm hätte selbst noch ein zweites Tor machen können, aber wirklich so Chancen hier und da. Und Sauter mehrere richtig gute Paraden gehabt und dementsprechend eigentlich kann man ein Spiel, mit dem man sehr, sehr zufrieden sein kann. Für den SC geht es ja auch direkt dann weiter mit Preußen Münster, was, glaube ich, das beste Team in der dritten Liga ist, diese Rückrunde. Und wenn man es jetzt schaffen könnte, da zumindest vom letzten Platz wegzuspringen, wäre das, glaube ich, schon das, worauf man sich jetzt den Rest der Saison konzentrieren kann. Ist jetzt 3 Punkte hinter Lübeck, 6 Punkte hinter Duisburg. Auf den Klassenerhalt hat man faktisch keine Chance mehr. Rechnerisch fehlt noch ein Spiel, bis das durch ist. Mannheim ist 14 Punkte weg und man hat noch 5 Spiele. Naja. Aber ich denke auch, wenn man sich da gut mit Stamm verabschieden kann und nicht Letzter wird, sind da auch schon alle erstmal zufrieden.
Auf jeden Fall wäre auch für Thomas Stamm einfach nochmal ein schöne Bewerbung hinten raus, wenn er sagt, okay, wir haben den Klassenerhalt vielleicht nicht geschafft, aber wir haben uns trotzdem nochmal rausgekämpft, zurückgekämpft, sind nochmal 1-2 Plätze nach oben gegangen.
Also finde auch tatsächlich, wenn ich nach dem Trainer schaue, ist mir auch wichtig, wie man mit einer Mannschaft wie man eine Mannschaft erreicht in so einer Krisensituation oder ob man das schafft, halt das Spieler nicht abschalten und so oder nicht jetzt Dienst nach Vorschrift schieben und sowas. Ich denke, das wird da auch helfen. Und die Frauen haben im Dreisamstadion gespielt gegen den VfL Wolfsburg. Da war nicht viel zu holen, wie so oft gegen die großen Teams. Diesmal mit einem 1:4. Das konnte ich leider auch nicht sehen. Das muss ich aber jetzt noch heute Nacht gucken, bevor wir am Donnerstag das aktuelle Plan aufnehmen für die nächste Frauenfolge. Das heißt, dann habe ich das nochmal per Relive. Waren immerhin knapp 4000 Zuschauerinnen und Zuschauer da. Und das ist schon mal ganz gut. Es war, obwohl auch vom Spiel, was ich sehen konnte, bis jetzt, dass man durchaus auch eigene Szenen hatte. Und Wolfsburg einfach innerhalb von 7 Minuten 3 Tore und dann war das Ding halt auch gegessen. Und noch das ausgerechnet hat natürlich die Ex-Freiburgerin Cemaili getroffen, wie das dann immer so ist. Ich hoffe, nächstes Jahr müssen wir nicht mit einem Mingeltor leben. Aber ja, denke, das war der Punkt, den man eh nicht einplanen konnte. Ärgerlicher eben die Niederlagen und Unentschieden in den letzten Wochen, die dann deutlich schwerer wiegen. Jetzt 4 Spiele ohne Sieg und nächste Woche absoluter Pflichtsieg dann gegen Köln, einfach wenn man die Saison noch positiv beenden will. Man hat jetzt noch Köln, Essen und Frankfurt. Wird schwer genug. Genau, dann sind wir soweit mit den anderen SC-Teams durch. Die Bundesliga, ich meine, das Thema ist klar. Wir haben zum ersten Mal seit viele der Leute, die jetzt mittlerweile ins Stadion gehen, sich erinnern können, einen deutschen Meister, der nicht FC Bayern München heißt. Ich glaube, wir müssen jetzt gar nicht groß noch Sachen sagen, die du nicht schon bei der Bundesliga gesagt hast oder die überall in den Medien waren, aber man kann vielleicht schon nochmal sagen, das war eine erdrückend dominante Saison von Leverkusen, die jetzt auch mit einem erdrückend dominanten Spiel, glaube ich, so zu Recht zu Ende gegangen ist, zumindest was jetzt den sportlich relevanten Teil der Saison angeht.
Noch ja, große Takes von dir. Dass ein Granit Xhaka mit einem 2-0 Fernschusstor ausgerechnet, er, es ist sein zweites Saisontor erst, ne? Er war echt nicht viel an Scorern beteiligt dieses Jahr, aber das ausgerechnet erst ist, der wirklich überragend diese Mannschaft führt, ist bezeichnend und auch ein Wirtz, lupenreiner Hattrick zum Ende. Also klar, Bremen hat eigentlich auch schon aufgehört zu spielen und es war auch bei Bundesliga so ein bisschen Thema, muss man da jetzt die letzten 10, 20 Minuten noch mit Vollgas Bremen an die Wand spielen, obwohl eigentlich die Fans schon auf der Seitenlinie stehen, teilweise auf dem Feld stehen. Also
ja.
Kann man diskutieren, aber also effektiv ist auch einfach, es ist eine geile Geschichte, dass ein Florian Wirtz diesen Hattrick macht und jetzt im Nachhinein auch direkt gesagt wird, ja, Wirtz bleibt über den Sommer hinaus, zumindest von den Leverkusen-Verantwortlichen wurde klar gesagt, Wirtz hat uns das kommuniziert, ist ein geiles Zeichen für die Zukunft von Leverkusen. Man kann jetzt anfangen, bei Leverkusen die Diskussion aufzumachen mit, ist das ein normaler Verein oder nicht? Haben in den letzten 2 Jahren 21 Millionen von Bayer an Schulden ausgeglichen bekommen, das können sich halt viele andere Vereine nicht leisten. Wenn der SC jetzt in einem Jahr 20 Millionen oder in 2 Jahren 20 Millionen verliert, dann ist da Krisenstimmung angesagt und dann kannst dann du dir nicht
potenziell nicht, ne?
Na, dann kannst du halt vor allem nicht, und das ist ja, das ist halt was Leverkusen überragend gemacht hat. Man hat sich halt mit älteren Spielern situativ die Keyplayer dazugeholt. Jonas Hofmann, Granit Xhaka, ne? Auch ein Grimaldo, gut, war ablösefrei, aber ist auch schon 28, ne? Ein SC, wenn du in so eine Situation kommst und sagst, okay, ich habe jetzt finanzielle Probleme, dann schaue ich eher, okay, auch nach Ablösefreien, aber dann eher nach jungen Spielern, die man halt entwickelt, die dann auch wieder Geld rausbringen, wenn man sie verkauft. Und da hat Leverkusen halt die in Anführungszeichen schöne Situation, dass sie sich halt darum keine Sorgen machen müssen. Wenn jetzt halt dieses Jahr nochmal 10 Millionen draufgegangen wären, dann hätte halt Bayer das wieder ausgeglichen und dann ist wieder gut. Das haben halt andere Vereine nicht. Und deshalb ist es halt immer so ein bisschen kritisch zu betrachten, aber am Ende Alonso, diese Mannschaft, es ist eine absolut verdiente Meisterschaft und es ist, also Xabi Alonso ist ein überragender Trainer, Granit Xhaka ist ein überragender Fußballer, Florian Wirtz ist ein überragender Fußballer und auch viele andere tolle Spieler da. Es hat sehr viel vom sportlichen Zusehenswert sehr viel Spaß gemacht und sie sind halt verdient Erster. Und Patrick hatte den Take gemacht, es ist halt auch nicht Leipzig, die jetzt Bayern von dieser Serie ablösen. Das hat auch zumindest einen nicht ganz so schlimmen Beigeschmack, wie wenn es jetzt andere Clubs wären.
Ja, das sehe ich auch so. In meiner Bundesliga gäbe es Leverkusen so nicht. In meiner Bundesliga hätte aber auch Bayern nicht die mittlerweile institutionalisierten Vorteile, die ihnen jedes Jahr diesen gigantischen Vorsprung bringen. Und also da gibt es eine Menge Sachen, die man aufräumen müsste. Was vielleicht noch als Randnotiz ich sehr, sehr funny fand, war die Aktion der Bremen-Fans, die es wohl geschafft haben, grün und weiße Rauchbomben dann in die Hände der Leverkusener Fans zu geben, denen zu sagen, dass das rotes Pyro wäre, roter Rauch, und dazu einen Banner vorbereitet hatten, nachdem Leverkusen ja wiederholt mit so transphoben Bannern aufgefallen ist, die mit der Aussage, es gibt viele Geschlechter, aber nur 2 Farben, in grün und weiß. Und dann während der grün-weiße Rauch aus dem Platzsturm hochstrug. Das war eine der lustigeren Aktionen, die ich von Fans irgendwo seit langem, langem gesehen habe.
Ja, also es hat ja Vorgeschichte. Die beiden Fanlager, weil sie halt auch so ein bisschen extrem politisch auseinander sind, beefen sich ja schon länger. Und das hat auch vor diesem transphoben Plakat gab es eine Vorgeschichte. Also auch das hat mit einem Aufhänger mit verschiedenen Musikrichtungen. Auch ja, das ja. Hatte eine Vorgeschichte und so. Und also es ist schon auch deren politische Einstellung. Es klingt zumindest, kommt zumindest häufiger so rüber. Also die haben auch, ich glaube, die haben auch die Regenbogenflagge mal als Homo-Flagge benannt oder so. Also das ist alles sehr, sehr kritisch zu sehen, was da so die Ultraszene mit dem Zitronenmann und was ist die ganze Scheiße. Googelt das gerne, wenn es euch interessiert.
Ja.
Aber wirklich Bremen da generell ja eine sehr, sehr coole Szene, was solche Themen angeht, sehr sensibel und sehr, sehr aktiv auch. und das wirklich eine überragende Aktion und das halt überall in den Medien halt diese Bilder sind mit grün-weißer Pyro bei der Leverkusener Meisterfeier. Chapeau, sehr, sehr cool. Auch wenn ich die Farben jetzt nicht unterstützen will.
Ja, genau. Ansonsten Bundesliga, also von allen Sachen, so ein richtig krasse Überraschung war eigentlich nur ein Spiel, glaube ich. Und das können wir uns kurz noch aufheben, weil das gleich unser nächster Gegner wird. Ansonsten gewinnen dann doch meistens die Favoriten. Ne? Für uns nervig, Augsburg schlägt Union in einem Spiel, das genauso aussah, wie man es dachte. Beileid an alle, die das 90 Minuten geschaut haben.
Ich fand tatsächlich nicht, dass es aussah, wie ich dachte.
Wirklich? Also ich hatte es von allem, was ich gesehen habe, sah es sehr so aus.
Ich fand es überraschend. Union Berlin war eigentlich die bessere Mannschaft, spielerisch, mit Ball. Sehr, also muss ich jetzt auch einfach eingestehen. Augsburg hat sehr unionisch. Also ganz kurz, hat auch jemand drunter kommentiert. Während des Darmstadt-Spiels hat der Kommentator im Worldfeed gesagt, Freiburg plays like Darmstadt and Darmstadt plays like Darmstadt. Ja, ich habe sehr gelacht. Das war wirklich eine sehr überragende Szene. Und bei Augsburg Union dachte ich mir so, ja, Augsburg plays like Union. So, also das ist, Union muss was mit dem Ball machen. Die sind irgendwie auch so ein bisschen in Zugzwang in der Liga. Die müssen punkten, sonst rutschen sie wieder unten rein. Und dann musste Union irgendwie was machen. Und Augsburg hat gesagt, ja, mach halt, wir kontern euch aus. Und dann hat Leitcher einen Fehler gemacht und Augsburg nutzt es halt eiskalt aus und gewinnt das Spiel dann halt. Und wenn Leitch den Fehler nicht gemacht hat, wäre es wahrscheinlich einfach 0-0 ausgegangen und auch könnte sich da jetzt ja zu einem absolut ekligen Spiel ermauert. Also ganz komisches Spiel gewesen.
Ja. Ja, so ist Augsburg jetzt weiter vorm SC durch Tordifferenz. Da oben, was passiert, ne? Dortmund gewinnt, ist soweit nicht überraschend, Leipzig gewinnt. Und Bayern schafft es sogar, Köln zu schlagen. Von daher, Stuttgarter Sieg gegen Frankfurt ist praktisch für den SC. Ich glaube, auch da kann man Bundesliga, habt ihr euch ausführlich drüber unterhalten. Immer noch leider sehr, sehr beeindruckend, was Stuttgart da macht. Und mal gucken, wie sich dann die Eintracht schlägt die nächsten Wochen. Schweres Restprogramm, was aber der Eintracht meistens ganz gut liegt. Ist alles thematisiert soweit. So richtig spannend für uns, denke ich, ist dann tatsächlich das Spiel, was uns 3 Punkte Abstand auf Hoffenheim gebracht hat, nämlich ein 4-1 von Mainz nach 0-1 Rückstand gegen Hoffenheim. War das denn so bedrohlich, wie es erstmal klingt für uns als nächsten Gegner?
Ja, deutlich mehr sogar, als es klingt. Vor allem, wenn man bedenkt, dass Hoffenheim ja einzeln in Führung gegangen ist, was total aus dem Nichts kam. Also Tobi Escher hatte das bei Bundesliga klar angesprochen. Wenn man Real Life guckt, wie wir das halt tun, dann passiert es häufig, dass man in so Situationen kommt, wo man sich fragt, okay, wie haben die das jetzt noch 4-1 gewonnen? Aber das war ein Spiel, wo du wirklich von der ersten Minute dachtest, ja, Mainz gewinnt dieses Spiel halt einfach 4-1. Die sind klar besser, die spielen klar besseren Fußball, die kämpfen besser, die pressen besser, sie haben die besseren Chancen. Und dann kam es zu so einer ekligen Situation, Gruder hatte irgendwie Nasenbluten oder irgendwie einen Cut oder irgendwas, jedenfalls musste er behandelt werden, weil er halt Blut am Gesicht hatte, ist rausgegangen und dann genau in den Raum hat sich Kramaric fallen lassen und eine traumhafte Flanke hinter die Kette geschlagen, wo dann ja, im Wien fällt sich auch Kacke gegen Kalajdzic, aber also diese Entstehung passiert halt vor allem deshalb, weil Gruder nicht auf dem Platz ist und Mainz in Unterzahl spielt. Ja. Und dann gehst du halt nach einer dominanten ersten Hälfte irgendwie mit 0-1, liegst du zurück und dann, aber Mainz auch wirklich sich null davon schocken lassen, immer weitergemacht. Und darauf kann sich Freiburg halt auch einstellen am kommenden Wochenende. Also Mainz, die haben erkannt, dass es für die um alles geht, die kämpfen, die haben Bock, die sind in guter Stimmung, der Trainer hat es geschafft. Ich habe mich anfangs so ein kleines bisschen drüber lustig gemacht, dass Bo Henriksen auch so ein bisschen in die Richtung Mentalitätstrainer geht, der da so versucht, die Ehre zu packen und so, aber es hat super funktioniert. Also Mainz ist eine Mannschaft, die so die ganze Saison schon unter ihrer Qualität gespielt hat und Henriksen hat es einfach gepackt, dass sie nicht nur ihre Qualität auf den Platz bringen, sondern dann auch noch das volle Feuer da über 95 Minuten zu gehen. Und da wird Freiburg halt wirklich viel Probleme haben. Also selbst wenn du vielleicht es schaffst, dich besser als jetzt gegen Darmstadt mit der ersten Elf rauszukämpfen, da muss jeder Wechsel sitzen. Jeder Einwechsler muss bis auf den letzten Meter kämpfen. Da bin ich mal gespannt. Du hast es vorher bei Sedia gehabt, der nicht zurückgelaufen ist, eventuell da rausrutschen könnte. Adamu hatte das. Da bin ich gespannt, wie riskant, aber wie viel Streich sich da traut zu wechseln. Weil er ja jetzt häufiger doch mal die Situation gehabt hat, dass Einwechsler dann nicht so die Motivation gezeigt haben bis zum Ende. vielleicht sehen wir da so wieder so ein Spiel, wo sich dann viele aufregen, dass Streich zu spät wechselt oder gar nicht wechselt und wir vielleicht mit 1-2 Wechseln durch eine Partie gehen.
Mainz hatte halt auch wirklich in der Hinrunde eine sehr krasse Mischung aus Inkompetenzen, entscheidenden Situationen und Pech. Also muss man ja schon auch so zusammenfassen. Die hatten also von allen Expected Points, wie gesagt, ist jetzt keine tolle Statistik, aber gibt einen Hinweis darauf, wie viele Spiele sie einfach auch verschenkt haben, wo sie drin waren, dran waren und so. Halt aber auch durch Dummheiten, würde ich jetzt so zusammenfassen. Und das haben, wenn sie das jetzt aber von der Qualität erhalten, und Mischa hat den Punkt auch im Rasenfunk gemacht, der Vorteil natürlich, einen irgendwo ähnlichen Trainer zu haben in manchen Sachen, ist halt auch, dass der Kader grundsätzlich dann auch dafür bereit ist, das zu tun, was sie jetzt machen. Also das ist, der Kader ist zusammengestellt, um so einen Fußball spielen zu können in vielen Stellen, und es müssen jetzt nicht das Gegenteil davon irgendwie lernen, was sie schon drin haben. Und ja, muss man jetzt gucken. Das ist jetzt nominell natürlich dann trotzdem der Tabellen-16. Und so, aber alle Formtabellen sprechen das Gegenteil, und jetzt nicht nur ergebnistechnisch, sondern eben auch von Spielen. Ich würde aber einwerfen, es ist jetzt auch nicht so, dass man irgendwie die absoluten Monstergegner gespielt hat, ne? Also irgendwie halt dieses 8-1 gegen Bayern auf den Sack bekommen, klar, und danach eben Bochum geschlagen, die wirklich am Kämpfen sind, Unentschieden gegen Leipzig, stabil, klar, aber Darmstadt gespielt, Hoffenheim gespielt, jeweils super, die Form stimmt und sowas, alles klar, aber es ist jetzt nicht die formstärksten Teams gewesen, die man da.
Und das Unentschieden gegen Leipzig war sehr zentnerlastig, also das war, also es waren, ich glaube irgendwie 3 Expected Goals oder so, ja genau, also es war wirklich wirklich massiv viele tolle Paraden. Ich glaube, Sepp Vandenberg auch einen noch von der Linie gekratzt. Also das war sehr, sehr defensivlastig und auch eine schwache Chancenverwertung von Leipzig. Also,
und beide Siege zuletzt waren Heimspiele, so wie wir jetzt 2 Heimspiele haben. Auswärtssieg, den letzten, ist schon sehr, sehr lange her. Ich glaube, Rückrunde noch gar nicht, wenn ich es richtig sehe.
Ja, die haben auch eine sehr, sehr krasse Heimstärke entwickelt, ja. Also haben auswärts gegen Leipzig gewonnen und davor 4-mal verloren. Also
ja, also das mal gucken. Aber ich glaube auch, so wie du sagst, also es wird halt drauf ankommen, ob man sich dem wirklich stellen kann, weil die letzten Wochen, dann wird es auch ein bisschen die Frage beantworten, vielleicht, die ihr jetzt auch in der Bundesliga hattet. Ist es ein Verletzungsthema? Sind die Spieler irgendwie zu müde? Ist es wirklich eine Formschwäche, was ja auch nicht unbedingt das Gleiche sein muss wie Müdigkeit? Also, aber wenn man halt nicht rotiert, ändert sich da vielleicht trotzdem auch nicht so viel dran? Kann man überhaupt rotieren? Sind die nah genug dran, die anderen im Training? Wirkte von den Einwechslungen teilweise ja nicht so, dass da jetzt irgendwie mega viel hinterherkam. Ich glaube, das wird dann jetzt die Woche das große Thema sein. Erwartest du eine größere Rotation oder denkst du, man zieht das jetzt so durch und stellt es halt ein bisschen besser ein?
Ja, also ich erwarte halt, wie gesagt, Grifo wieder auf der Bank, dafür dann wahrscheinlich Röhl oder Muslia. Ich denke, da haben beide Argumente für sich gebracht. Und ansonsten, glaube ich, ist es auch schwer, viel zu wechseln, weil es ja doch so ist, also der Einzige, Mainz spielt mit sehr schnellen, beweglichen Stürmern, also Burkhardt, der eher so eine zweite Spitze eigentlich ist, spielt als Neuner und dann daneben den dribbelstarken Gruder und Lee, der ja auch umtriebig und spielstark ist. Und da möchte ich ja auch eigentlich eher so einen Kübler drin haben, zum Beispiel für Tempo. Ein Keitel, der irgendwie mit Burkhardt ein bisschen Physis, aber auch mitgehen kann in der Beweglichkeit. Und dann halt das Einzige, wo ich sage, okay, da könnte man vielleicht nachbauen, ist vielleicht, dass man das Gruder ein bisschen Mismatch gegen Gulde sein könnte. Aber dann haben wir auch wieder vorher gesagt, Gulde sehr routiniertes Spiel gemacht, gibt keinen Grund, ihn draußen zu lassen. Von daher, also sehe ich jetzt nicht, dass man da irgendwie was macht. Wenn halt wirklich Streich sagt, mir hat Eggestein gar nicht gefallen, dann könnte ich mir vorstellen, dass man da vielleicht einen Röhl sieht. Aber sonst erwarte ich eigentlich nur, ja, Röhl für Grifo und vielleicht Höhler für Scholloi, wenn Scholloi auch noch nicht 100% fit ist.
Ja, Höhler zurück wird vielleicht
auch fallen. Beziehungsweise Mainz ist immer so ein Spiel, wo Streich dann auch sagt, ja, scheiß auf Tore, ich bringe einfach nur Höhler für Gregoritsch.
Genau, das wäre jetzt mein Tipp gewesen, ja. Dass man einfach sagt, nee, genau, also dass man Intensität möchte man halt darüber irgendwie dann erstmal setzen und dann kann man immer noch 70. Minute Ecke Gregoritsch bringen oder so.
Mein erstes Live-Spiel SC Freiburg in Mainz, Corona-Saison, keine Stimmung. Und dann die Offensive war schade, Höhler, Scholloi, Zentrum, Keitel, Haberer.
Ein Offensivspektakel.
Das war ein sehr spannendes, ohne Torchancen entstandenes 0-0.
Die, um die Tipps der anderen durchzugehen, dann hat man nämlich ein kleines Stimmungsbild. Paddy sagt ein 3-2 Heimsieg, Alex sagt ein 2-0 Heimsieg, und Patrick hatte auch einen Heimsieg, muss ich gerade nochmal schauen. Mischa hingegen ist ein 1-4 gegangen. Und ich tendiere tatsächlich auch in den negativen Tipp, genau, Patrick hatte 3-1 Heimsieg. Ich tendiere tatsächlich zu einer Heimniederlage mit einem knappen 1-2. Weil ich einfach, also es waren jetzt zweimal nicht so tolle Spiele und dann hat man jetzt aber den Sieg bekommen und so. Ich glaube, es wird das schwerste Spiel, das wir noch haben diese Saison. Und ich glaube, danach wird es besser. Aber Mainz,
auf jeden Fall,
gefällt mir gerade. Es könnte genau so ein Spiel sein, das Messi halt gar nicht liegt.
Ja, ich glaube, es wird ein ekliges Spiel. Ich habe überlegt, auch ich tippe auf ein 1-0 für den SC.
Gut, nehme ich. Da schreibe ich sofort. Gib mir die 3 Punkte. Genau, vielleicht als Abschluss. Der SC hat es nämlich mit den 3 Punkten jetzt auf die 1001 Punkte geschafft in der historischen Bundesliga-ewigen Tabelle. Mir ist immer sowas nicht so ganz wichtig, gerade so random Punktemarken. Aber ganz nett ist, dass man in der nächsten Saison aller Voraussicht nach, je nachdem wie auch das Aufstiegsrennen läuft und so, aber ich glaube trotzdem, Fortuna Düsseldorf noch einholen kann und dann als 18. beste deutsche Mannschaft auch endgültig einen Platz in der ewigen Bundesliga ersten Liga zu haben. Und dafür müssten jetzt noch ein paar dazukommen. Und wir haben ja noch 15 Punkte zu vergeben. Wenn man die alle holt, dann sieht das nicht nur in der ewigen Tabelle sehr gut aus, sondern auch in der echten. Dann schauen wir mal, wie es nach Mainz aussieht. Wir melden uns am
Ich möchte dir ganz kurz noch die Frage stellen, die ich auch in der Bundesliga gezwungen wurde. Wie tippst du, geht das Rennen um Europa aus? Und du darfst auch gerne Hoffenheim dazu nehmen. Das haben wir in der Bundesliga, da hat sich auch immer darüber beschwert, dass wir das komplett ignoriert haben.
Ich nehme Hoffenheim tatsächlich raus, weil ich die so komisch finde. Ich verstehe nicht, warum die spielen, wie sie spielen. Ich finde die weird.
Ja, also, das war auch mein Gedanke. Also gerade nach dem Spiel gegen Mainz.
Ja.
Für mich gar kein Argument geliefert, warum man die mit beachten sollte.
Den einzigen Sieg in den letzten Monaten, den sie geholt haben, war ja auch wirklich gegen Augsburg, was dann auch wieder gegen jede Form war und so. Also ich glaube allerdings, deren Spielplan ist auch nicht mehr ganz so hart jetzt. Aber die haben trotzdem auch nochmal Leipzig und so. Ja, ich glaube, die Eintracht stolpert sich da noch rein. Aber ja,
also es sind auch nur 3 Punkte. Eintracht auf 6 und dann.
Ja, wobei jetzt, das ist schon ein harter Spielplan, ne? Ich habe gerade nochmal durchgegangen, ist schon brutal für die Eintracht. Aber vielleicht sind die oben halt fertig, ne? Also ich sag tatsächlich jetzt ganz optimistisch, der SC holt sich den 6. Platz noch und dann macht Eintracht 7 und Augsburg 8.
Ja, wäre ich auch dabei, weil ich davon ausgehe, dass 7 natürlich auch für Europa reicht. Glaube aber, die Eintracht bleibt auf 6. Freiburg geht auf 7 und Augsburg. Ja, vielleicht spielt Augsburg auf 8 Europa. Also möglich.
Die Tordifferenz hilft dem SC auf jeden Fall mal wieder nicht.
Klassiker. Ja, also ich gehe davon aus, Frankfurt, Freiburg, Augsburg.
Alright. Ja, super. Gut, genau. Also wir hören uns am Freitag vermutlich wieder, wenn wir die Folge zu den SC-Frauen fertig haben. Und dann erstmal vielen, vielen lieben Dank, dass du nach der Bundesliga-Aufnahme auch nochmal über 1,5 Stunden über den SC gesprochen hast, Nick.
Ja, super gerne.
Hat wie immer sehr viel Spaß gemacht mit dir. Und dann gucken wir mal, was gegen Mainz läuft. Und wir sehen uns ja dann zum Glück wenigstens allerspätestens gegen Heidenheim im Stadion. Und genau.
Auf jeden Fall.
Freue mich drauf und bis dann. Mach's gut.
Ciao.